Wie geht's?
Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der Veränderung. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Gerade in Zeiten, in denen eine Breaking News die nächste jagt, tun Rituale gut, die Orientierung bieten. Hier in unserem Podcast ist ein solches Ritual, das immer zweimal im Jahr Carsten Broster zu Gast ist. Das letzte Gespräch stand noch ganz unter dem Eindruck der Sommerurlaubszeit. Und auch wenn seither die Zeit gefühlt gerast ist, saßen wir nun erkennbar im Winter erneut zusammen, während draußen der Schnee in Hamburg fiel und keine Züge mehr fuhren. Wie immer um den Jahreswechsel spreche ich mit Carsten Broster halb im Rückblick auf das vergangene Jahr und halb im Ausblick auf das, was 2026 wohl bringen mag. Von Kulturfinanzierung über die Kunst der Gastgeberschaft bis zu Fragen der Organisationssoziologie spannte sich ein weiter Bogen. Und wie immer bin ich um einiges klüger und auch zuversichtlicher aus dem Gespräch gekommen. Wer mehr über Carsten Broster wissen will, dem empfehle ich wie immer unsere Website www.wiegehts-kultur.de. Dort finden sich biografische Angaben, weiterführende Links und auch der Verweis auf all unsere bisherigen Gespräche. Und nun geht es auch schon los mit unserem Austausch zum Jahreswechsel 2025/26. Wir sitzen bei Schnee im Büro von Carsten Broster zu unserem alle 6 Monate ungefähr stattfindenden, aber doch auch traditionellen Jahresanfangsgespräch, das es natürlich nur einmal im Jahr gibt, wo irgendwie Silvester noch im Nacken sitzt und man wahrscheinlich so eine Phase des Rückblicks und des Ausblicks sowieso hatte. Und ein bisschen wollen wir das in dieses Gespräch mit reinnehmen. Sehr schön, dass wir diese Tradition fortführen, lieber Carsten. Und die erste Frage ist die altvertraute: Wie geht's?
Na, erstmal schön, dass wir es wieder machen. Diesmal, wie geht's eigentlich? Ganz gut. Man startet ein Jahr ja mit Vorsätzen, vor allen Dingen aber auch mit so einer Form von gespannter Erwartung, was dieses Jahr so bringt. Und ich will einfach glauben, dass wir es dieses Jahr ein bisschen besser hinbekommen, dem, was ja viele durchaus immer wieder beschreiben, dass es ihnen eigentlich selber ganz gut geht, dem auch in der Öffentlichkeit und im Miteinander in Gesellschaft nachzukommen und diese Diskrepanz zwischen, ich gehe davon aus, draußen wird alles ganz schlimm, aber drinnen ist alles ganz hübsch und heimelig, etwas entgegenzusetzen, indem man vielleicht ein bisschen von diesem Drinnen-Spirit nach draußen bringt, um das mal so zu sagen. Das habe ich mir zumindest vorgenommen. Mal sehen, ob das klappt und mal sehen, ob man dafür genug Mitstreiter findet. Aber ich finde, wir haben jetzt lange genug ausprobiert, ob man mit Nölen die Sache voranbringt, und das scheint nicht so richtig erfolgreich zu sein. Vielleicht lernen wir, dass es auf anderen Wegen besser vorangeht.
Ja, da hast du ganz viele Sachen schon mindestens so in Andeutung angesprochen, die ich auch auf dem Zettel habe, die ich gern vertiefen würde. Eine Sache hätte ich jetzt sonst nicht gefragt, aber weil du es so explizit gesagt hast, gute Vorsätze, also außer diesem einen, ist das was du machst um Silvester rum, und teilst du noch einen, magst du einen weiteren teilen, wenn du noch weitere hast?
Nee, ich mache das eigentlich gar nicht. Bloß ich weiß, dass viele Menschen das machen. Das ist ein expliziten Vorsatz. Das habe ich früher mal gemacht und ich habe alle gerissen, in der Regel schon vor Ende Januar. Insofern lasse ich das in der Regel mittlerweile bleiben. Nee, aber man fragt sich ja so eher allgemein, was müsste sich eigentlich verändern und was kannst du selber dazu beitragen? Aber es hat dann da jetzt nicht so einen normativen Vorsatzcharakter, sondern einfach so eine Überlegung, wie geht man es dieses Jahr an? Das ist eigentlich eher der Punkt, und das ist schon der Versuch tatsächlich zu gucken, wie kommen wir durch eine ja objektiv schwierige Zeit, aber trotzdem gut gemeinsam durch.
Ich habe mich ja über die Themenfelder Change Management, Organisationsentwicklung auch mal mit diesen Fragen von wie funktioniert Veränderung individuell beschäftigt, und tatsächlich, wenn du Ende Januar gerissen hast, bist du bei der weiten Mehrheit von Menschen, die gute Vorsätze machen, dabei. Das zeigt die psychologische Forschung. Das
machst du dir denn welche oder wie ist das?
Ähnlich wie bei dir tatsächlich, auch nicht mehr. Ich habe das eine Zeit lang gemacht. Ich versuche im Moment, wenn ich mir was vornehme, wirklich so auf dieser ganz klassischen Ebene von wieder mehr Sport machen, ist mein Ziel immer, es vor Silvester zu beginnen, und das funktioniert ganz gut. Also eher so in dem im Jahresende schon zu integrieren.
Kannst du, ist das denn?
Nee, eher damit es nicht so diesen großen heroischen Gestus hat, sondern eigentlich schon vorher im Alltag integriert ist und dann auch schon im Alltag ist.
Na, ich weiß nur, also anekdotisch an die Seite gesprochen, aber als ich aufgehört habe zu rauchen vor mittlerweile 23 Jahren, das war nach der 5. Zigarette vormittags irgendwann im November. Also, und hätte man mich am Abend vorher darauf angesprochen, ob ich jemals aufhören würde, hätte ich wahrscheinlich mit Abscheu und Empörung die Idee von mir gewiesen. Also insofern, ich glaube, was das angeht, vielleicht eher irgendwann an die spontane Erkenntnis, dass man Sachen jetzt anders macht. Und dann macht man sie anders, als wenn man sich vornimmt, sie anders zu machen, was dann in der Regel dazu führt, dass man dann ganz lange darüber reflektiert, ob jetzt eigentlich der Vorsatz richtig war und man es dann schon kaputt grübelt. Es irgendwann einfach zu machen, weil es irgendwann durchfährt, das sorgt immer für ganz erfreuliche Veränderungen. Aber mal gucken.
Und das ist, glaube ich, genau die Analogie, auf die ich auch, wenn ich über Organisationsentwicklung in Seminaren oder Workshops spreche, hinaus möchte, weil tatsächlich dieses... Man nimmt sich's groß vor und setzt dann einen Termin in der Zukunft, wo es dann soweit ist. Da ist ja wirklich die Frage, warum eben nicht gleich? Ne? Also es ist nicht schlau, wenn man es erkannt hat, es direkt zu machen.
Ist so wie mit dem Moment, unsere Töchter haben uns neulich mal zu Hause gefragt, ob wir, meine Frau und ich, uns eigentlich noch an den Tag erinnern, an dem wir, sagen, an dem wer oder was oder wo auch immer dem anderen einen Heiratsantrag gemacht haben. Und wir mussten ehrlicherweise passen, weil wir es beide nicht benennen konnten. Es gab irgendwann offensichtlich mal einen Moment, wo wir das Gefühl hatten, nach ein paar Jahren zusammen, das wäre jetzt der logische nächste Schritt. Dann haben wir es gemacht, aber keiner weiß mehr, wer eigentlich das angefangen hat. Keiner könnte auch ein Datum nennen. Und wenn ich mir so angucke, mit welchem Brimborium das anderswo dann irgendwie zum großen Ereignis gemacht wird, finde ich, unser etwas unaufgerichteteres Modell trägt jetzt schon seit über 2 Jahrzehnten ganz ordentlich. Insofern für mich ein Indikator dafür, dass es manchmal sinnvoll ist, einfach einen Zustand, wenn man ihn erreicht hat, dann auch zu nehmen.
Ja, das ist sehr schön. Also ohne das Private jetzt zum Hauptthema des Podcasts zu machen, aber auch da sehe ich eine Analogie, weil ich könnte zwar noch genau sagen, wann und wo es war, aber tatsächlich waren wir beide überrascht, was ja auch eine Leistung ist.
Das ist besonders.
Also auch nicht, aber eben auch doch. Und das war irgendwie auch, hat sich für uns, glaube ich, auch sehr bewährt. Kommen wir mal zu dem dann wahrscheinlich eher Amtshorizont deiner Rückblicke und Ausblicke. Ich fände es spannend, wenn wir erstmal noch so ein bisschen beim Rückblick bleiben. Wir haben im Sommer gesprochen und ich erinnere mich sehr gut an das Gespräch, weil es tatsächlich ein bisschen anderen Charakter hatte als die Gespräche, die wir sonst so geführt hatten, was eine ganze Reihe von Themen ja auch schon in deinem unmittelbaren Wirkungsfeld in Hamburg im letzten Jahr gab, auch in deinem Parteiwirken, wo wir das Gefühl hatten, es gibt gleichermaßen sehr viel Positives zu erzählen, aber auch ein paar echte Nackenschläge und Herausforderungen. Und ein Thema ist in meiner Wahrnehmung tatsächlich dazugekommen, über das wir im Sommer so noch nicht gesprochen haben, und das ist die finanzielle Lage auch in Hamburg. Ich finde ganz spannend dein Bild, das ja so aus der Sozialpsychologie kommt, wenn man Menschen fragt, wie geht's ihnen persönlich, ist meistens der Wert, der dabei rauskommt, besser als der Wert, wenn man fragt, wie haben sie den Eindruck, geht's der Gesellschaft. Ich hatte in der Vorbereitung unseres Gesprächs genau dieses Bild für Hamburg, weil ich das Gefühl hatte, lange war es so, dass man das Gefühl hatte, in Hamburg ist es gut und andernorts ist es kulturpolitisch alles sehr viel schwieriger. Und meine Frage ist ein bisschen, ist so diese besondere Stellung Hamburgs, gerade eben auch was die finanziellen Möglichkeiten betrifft, ist es tatsächlich jetzt vorbei? Mir scheint die Stimmung in der kulturpolitischen Diskussion in der Stadt dahin zu gehen, dass man wirklich das Gefühl hat, jetzt ist auch hier soweit, dass wir tatsächlich über Kürzungen und Sparen sprechen müssen und so diese Stabilität und sogar zum Teil Möglichkeit des Wachstums, die ja eigentlich schon einige Zeit entkoppelt war vom Bundestrend in vielen anderen Ländern, dass die jetzt wirklich zu Ende ist.
Na, ob die Entkopplung vom Bundestrend zu Ende ist, das weiß ich ehrlicherweise noch gar nicht, weil da lohnt es ja auch mal in andere Städte zu gucken und hineinzuhören und andere Länder, da reden wir ja über echte und ernsthafte Kürzungen. Also wenn ich mir angucke, wie gerade die Kulturhaushalte oder generell die Haushalte kommunal und länderspezifisch aussehen, dann haben wir dort erhebliche Einschnitte und auch das, was der Bund verkündet hat mit seiner Aufstellung eines steigenden Kulturetats, hat ja mit sehr wenigen Sondereffekten zu tun, der enormen Aufstockung bei der Filmförderung, die vorab aber ja eine andere Begründung hat und sozusagen 2, 3 anderen Aspekten, wo man viel tun muss. Auch da sind viele Programme jetzt in den letzten Jahren weggefallen, werden runtergefahren und viele Fördermöglichkeiten verschwinden und das höre ich aus ganz vielen Städten auch. Also die Zahl der digitalen Aufrufe, die ich bekomme, um mich jetzt in meiner Rolle als Bühnenvereinspräsident zu beteiligen, an einer Protest gegen 10%ige Kürzung hier, 6%ige Kürzung da und dergleichen mehr, die nehmen schon erheblich zu. Und wenn wir das so hinbekommen, wie ich es momentan hoffe, für das, was wir in Hamburg zu tun haben, dann bleiben wir in einem Pfad, in dem wir zwar in der Tat nicht mehr jeden Wunsch werden ausfinanzieren können, indem wir auch Themen haben, wo wir sagen können, wir werden wahrscheinlich auch nicht jede Kostensteigerung zu 100% ausfinanzieren können. Das war allerdings ehrlicherweise die ganzen 10er Jahre in Hamburg auch so, weil wir da auch eine Konsolidierungsphase hatten. Trotzdem ist unter Barbara Kissler und dann in den Folgejahren auch, nachdem ich die Verantwortung übernommen hatte, das kulturelle Leben der Stadt ja durchaus an vielen Stellen zu einer weiteren Entfaltung gekommen. Und das wird auch die Aufgabe jetzt sein, das hinzukriegen, weil wir hoffentlich nicht darüber reden, dass wir jemandem tatsächlich real weniger geben müssen, als das momentan der Fall ist. Wir werden vielleicht nicht alle Steigerungspotenziale ausfinanzieren können über die städtische Seite alleine, sondern müssen da gucken, wie kriegen wir das gesamthaft hin. Das ist insofern schon ein Stück weit eine Veränderung seit der Corona-Pandemie, andererseits aber immer noch relativ gesehen deutlich besser als in den meisten anderen Ecken des Landes. Nur es ist sozusagen für sich betrachtet eine Veränderung, weil wir auf einmal stärker darüber reden müssen und wir das auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt jetzt begonnen haben als Kulturbehörde, dass wir sagen unmittelbar nach der Aufstellung des Eckwertebeschlusses, also des ersten Beschlusses des Senats, in welche Zielkorridore planen wir denn, wir erstmal alle großen Kultureinrichtungen herbeigezogen haben, gesagt haben, wir wollen jetzt in so Tandemgespräche gehen, indem wir als Behörde letztlich mit jeder Institution einzeln mal gucken, wie sehen denn die nächsten 4, 5, 6 Jahre aus? Also Mittelfristplanung ab 27, 5 Jahre in die Zukunft geguckt, um zu sehen, wie kommt man durch und welche Auswirkungen hätten welche Entscheidungen. Um das jetzt mit ein bisschen Vorlauf, der 26er Haushalt steht ja noch, der sieht ja auch noch entsprechende Aufwüchse vor. Und dann wird 27 nicht weniger werden, aber es wird unter Umständen nicht so viel mehr werden, wie einige geplant haben. Und damit muss man dann umgehen. Und wenn wir das mit entsprechendem Vorlauf machen, kommt man da, glaube ich, auch klar. Insofern gibt es keinen Grund zur Panik, aber es wird ein bisschen anstrengender und man wird ein bisschen genauer steuern müssen an der einen oder anderen Stelle. Und man wird vielleicht auch ein paar Projekte sich angucken müssen und sich fragen müssen, mache ich die zum jetzigen Zeitpunkt in der Größe, schiebe ich sie auf der Strecke nochmal ein bisschen. Aber alles ehrlicherweise völlig normale Verfahren bei Haushalten. Und wenn ich mit Kollegen in Städten, die irgendwie Haushaltsnotlagenkommune sind, rede, lachen die mich aus, wenn ich denen berichte, dass das jetzt schwieriger wird hier, weil das finden die einen Luxuszustand nach wie vor. Und wir sehen es ja, Berlin hat enorme Sparanstrengungen weiter, fast alle großen Metropolen kürzen. Selbst Wien hat jetzt irgendwie vor ein paar Wochen angekündigt, dass sie in einigen Bereichen, was Zuwendung angeht, die Stadt zu leisten hat, reduzieren werden. Insofern bin ich da noch ganz guter Dinge, dass wir hier gut durchkommen. Aber wir sind gesamtstaatlich in einer Situation, wo wir einfach feststellen müssen, dass mehrere Jahre wirtschaftliche Stagnation oder sehr geringes Wachstum plus die dann daran ja hängenden hohen Sozialausgaben, die wir haben, natürlich was machen, wenn ich weniger einnehme und mehr ausgeben muss. Da, wo gesetzliche Leistungen in Anspruch genommen werden, bleibt für alles andere weniger über. Und dann nehme ich in Hamburg schon noch eine hohe Bereitschaft dazu sagen, Kultur ist ein wesentlicher und wichtiger Teil, für den wir Verantwortung übernehmen müssen. Aber das gilt natürlich für andere Bereiche im gleichen Maße auch. Und da müssen wir jetzt klug durch miteinander. Und das, was wir uns in den letzten Jahren an Nähe aufgebaut und erarbeitet haben, seit der Corona-Pandemie zumal, quasi auch in die nächste Krise bringen. Das ist ja, wenn man so will, Corona, dann Energie, dann Inflation, dann Tarifsteigerungen und jetzt sozusagen problematische öffentliche Haushalte. Es geht ja immer weiter, wenn man so will. Und was wir halt nicht haben, ist eine Möglichkeit, anders als in einigen der vorherigen Krisen, mit zusätzlichen Finanzmitteln des Landes oder des Bundes gegenzusteuern. Sondern da müssen wir jetzt rein und müssen aufpassen, dass das nicht zu strukturellen Beschädigungen kommt, sondern dass man es gut abfedern kann. Halte ich aber für steuerbar zum jetzigen Zeitpunkt.
Und allein die Langfristigkeit, die du jetzt ansprichst, ist tatsächlich ein großer Unterschied zu vielen anderen Spar- und Kürzungsdiskursen. Berlin ist tatsächlich ein Beispiel, das allen noch im Kopf ist vom vorletzten Jahr, wo man gefühlt eigentlich ein Quartal hatte, um über den, was passiert ab dem 1.1. zu sprechen.
Ja, was dann natürlich auch keinerlei Chance hat, zu irgendeinem Ergebnis zu führen, weil natürlich alle Verträge schon geschlossen sind. Und auch jetzt, selbst wenn wir über Anfang 27 reden, sind und Kulturinstitutionen ja unterschiedlich stark steuerungsfähig. Wir haben die letzten 2 Jahre im Bühnenverein sehr intensiv miteinander verbracht, die Idee eines Zukunftspaktes zu entwickeln, weil viele Kommunen vor ganz anderen Fragestellungen stehen, auch viele Theater vor ganz anderen Fragen stehen. Also genau mit diesem, und jetzt müsst ihr im nächsten Haushaltsjahr mit 10% weniger klarkommen oder sowas. Das geht ja vielleicht nur, wenn ich eine Rücklage habe, komme ich damit einmal hin. Aber ich werde ja im Jahr danach mutmaßlich nicht die 10% plus die dann noch zu erwartende Kostensteigerung ausgeglichen bekommen, sondern muss ja auf einem niedrigeren Niveau aufsetzen. Das heißt, ich erkaufe mir vielleicht mit einer Rücklage Zeit, muss aber ja trotzdem strukturell ran. Und das Problem, was wir ganz häufig sehen in diesen Gesprächen, hatte jetzt heute Morgen auch nochmal eine Runde mit ein paar Intendantinnen und Intendanten aus ganz Deutschland zu dem Thema, ist, dass es so einen Lerneffekt über die letzten 20 Jahre in vielen Kultureinrichtungen gegeben hat, nach dem Muster, wenn wir was konzedieren am Anfang in solchen Sparrunden, dann nimmt das die andere Seite ja quasi sofort mit, schreibt dann auf dem konzedierten Niveau die neue Nulllinie und fragt, was könnt ihr denn jetzt noch leisten? Weil das war ja offensichtlich das, was leicht fällt. was ja gar nicht stimmt. Also zumindest führt es dazu, dass eine Institution dann glaubt, spieltheoretisch besser durchzukommen, wenn man erstmal so tut, als ob man gar nichts machen kann. Und viele Kulturproteste sind ja auch so, wie ihr wollt, dass wir was verändern. Der Untergang der Kultur im Abendland wird dann ja immer mindestens beschworen. Und das führt zu so einem wechselseitigen Misstrauen, weil die einen den anderen nicht trauen, wenn sie einen Vorschlag machen, weil sie die Sorge haben, dass der einkassiert wird, um mehr zu fordern. Und die anderen immer nur hören, es geht ja gar nichts. Und die, sozusagen die Alltagsempirie ihnen auch zeigt, dass sie in der Vergangenheit nach dem ganz lange Behaupten, es geht ja gar nichts, dann doch immer was ging und alle Institutionen noch da sind. Und davon mal wegzukommen, in so einen Pfad hinein, man wirklich sagt, wir setzen uns jetzt mal hin und wir klären am Anfang mal ein paar Prämissen. Es gibt weiter diese Einrichtung hat das Geld, um frei zu arbeiten. Sie hat auch die Freiheit, selber zu entscheiden, was sie tun kann. Sie macht Vorschläge, wie das gehen kann. Im Umkehrschluss sichert aber die Kommune oder das Land ihr auch eine entsprechende Entwicklungsperspektive zu. Dann komme ich in eine ganz andere, rationalere Dealmasse. Und das haben wir abstrakt mal zwischen Rechtsträgern und Einrichtungen erarbeitet im Bühnenverein, haben es auch publiziert, ist auch im Netz zu finden unter Zukunftspakt. Und das ist ein bisschen so ein Leitfaden für diese Gespräche, die da laufen. Und das beinhaltet eben maßgeblich auch zu sagen, guckt nicht auf ein Jahr, sondern guckt auf eine Strecke, weil wir unter Umständen sehen können, wir haben ja, wenn wir Zeit haben, auch Steuerungspotenziale. Nur die Erwartung, in 3 Monaten musst du es anders machen, die muss enttäuscht werden. Wenn es darum geht, in 3 bis 5 Jahren was anders zu machen, ist das möglich? Immer, weil es ja vollkommen hirnrissig wäre zu behaupten, ich kann die Institution nicht umsteuern. Die zweite Frage ist, ist es sinnvoll, das zu tun? Und ist es vielleicht ein Einschnitt ins Leistungsversprechen, den man als Träger nicht bereit ist hinzunehmen? Das muss dann ja auch dazu gehören. Wenn ich weniger Ressource habe, kann ich nicht das Gleiche veranstalten. Dann veranstalte ich auch weniger oder anderes. Und dann muss man gucken, ist das das, was man miteinander will? Das geht aber nicht, indem ich einer Institution nur hinwerfe, du hast jetzt übrigens x Millionen weniger oder x 100.000, sieh zu, wie du klarkommst. Sondern das setzt dann voraus, dass man auch miteinander ins Gespräch geht und auch diesen Erwartungshorizont, was soll denn geleistet und produziert werden, auch miteinander klärt. Und da kann dann auch, wenn man es gut macht, finde ich, never waste a good crisis, sagen die Amis ja immer so schön, so eine Krise dann auch zu einer Möglichkeit werden, vielleicht ein paar Fragen mal so grundsätzlich in Frage zu stellen, wie man es in guten Jahren halt nicht tut. Wäre schöner immer, wenn man es auch in guten Jahren täte, aber wir haben ja über Vorsätze und sowas gesprochen. Wir wissen, es passiert halt doch viel seltener, als es sinnvoll wäre. Und es dann zumindest hier mal zu machen, zu gucken, kann ich vielleicht auch ein paar Low-Hanging-Fruits greifen und sagen, das mache ich jetzt mal eh, weil ich jetzt auch die Möglichkeit habe, das zu machen. Punkt. So. Und insofern hoffe ich, dass wir es ein bisschen auch nicht nur in diesem gramgebeugten und es wird alles schwieriger Modus hinnehmen, sondern auch überlegen, wie kann man da gut durchkommen und gegebenenfalls auch Transformationsimpulse dann aufnehmen und nutzen.
Ich würde gerne auch bei genau dem Themenfeld noch ein bisschen bleiben. Wir kommen dann vielleicht nachher nochmal zurück zu Rückblick 2025, auch über diese finanziellen Fragen hinaus oder Haushaltsfragen hinaus. Aber ich habe das Gefühl, dass das wirklich ja eines der zentralen Themen ist, die gerade alle Kultureinrichtungen beschäftigt. So, wie gehen wir mit diesen knapperen öffentlichen Mitteln um? Und meine erste Frage würde genau nochmal aufgreifen, was du beschrieben hast, so dieses Gefühl von, am besten sagen wir erstmal, es geht gar nichts und machen da auch die ganz große, erstmal das ganz große Fass auf oder bauen da eine ganz große Mauer auf. Ich erinnere mich sehr gut an eine Konferenz, die irgendwie wahrscheinlich so 3 Jahre her ist. Da waren verschiedene Museen versammelt und ich habe einen Vortrag gehalten und habe tatsächlich auch gesagt, es ist gut, wenn man sich frühzeitig klar macht, es ist absehbar, dass diese Krise der öffentlichen Haushalte kommt. Das war schon so ein bisschen Post-Corona und im Grunde genommen ist da jetzt wirklich fast nichts Überraschendes passiert, sondern Dinge, über die man auch in der späten Corona-, Post-Corona-Phase schon gesprochen hat. Und habe im Grunde genommen den Institutionen auch empfohlen, schaut jetzt schon mal, wie ihr euch vorbereiten könnt, und zwar sowohl auf so einer gesellschaftlichen Relevanz-, Wirksamkeits-Verbindungsebene, einfach da eine Stärke zu haben, zu zeigen, warum seid ihr wichtig, und durchaus aber auch zu gucken, dieses Proaktive, was du gerade auch beschrieben hast, wo sind denn Potenziale und was sind vielleicht Dinge, die man ohnehin mal machen möchte, die auch Budgetauswirkungen haben, nicht nur mit Sparen, aber eben auch mit der Perspektive, wie sieht's mit den Budgets aus. Und ich bin selten so empört nach einem Vortrag angegangen worden wie da, mit genau diesem Argument, sie öffnen die Büchse der Pandora. Alleine diese Fragen zu stellen, lädt ein dazu, einen Diskurs über, hier könnten ja Finanzierungen anders aussehen. Das war eine wichtige Stimme, also eine wichtige Persönlichkeit in dem Raum, die diese Stimme gebracht hat. Und es war dann wirklich auch fast das Ende der Diskussion. Es ist dann mehr über diese Frage der Relevanz und Vernetzung gesprochen worden. Und so dieses Thema Finanzierung und eigene Budgets war im Grunde genommen in dem Moment tot in dem Raum. Das trifft ja ziemlich, was du beschrieben hast. Hast du das Gefühl, dass da, auch wenn du sagst, im Bühnenverein habt ihr versucht, eine andere Kultur zu etablieren, dass das besser geworden ist, dass es jetzt schon jetzt gelingt, da eine offenere Kommunikation zu führen?
Also im Bühnenverein auf jeden Fall. Nur haben wir den Vorteil, dass wir da natürlich auch auf einer Verbandsebene diejenigen, die an anderer Stelle genau über so Budgetaufstellungen auf unterschiedlichen Seiten verhandeln, miteinander am Tisch sitzen, weil wir ja die Rechtsträger, also die Kommunen und Länder mit dabei haben und die Theaterverantwortlichen sowohl in künstlerischer als auch in kaufmännischer Verantwortung. Und dieser Prozess, den wir gemacht haben, der zu diesem Paktvorschlag geführt hat, beinhaltet auch alle Partner. Also die waren dann auch alle mit dabei und da gab es die Diskussionen, die Vorbehalte und die Sorgen, will ich mal eher sagen, auch. Aber es gab auch das völlige Einverständnis so zugestellt, dass man darüber natürlich auch wird reden müssen, weil man ja so oder so über Ressourcen wird reden müssen. Und die Frage, rede ich dann über Ressourcen nur im Sinne von, wie viel habe ich? Oder rede ich über Ressourcen auch in der Frage, was heißt es denn, wenn ich weniger Ressourcen habe für die Organisationsform eines Betriebes? Wie spare ich denn dann gegebenenfalls auch? Weil wir sind ja... Und da kommt das vielleicht ein bisschen her. Es hat ja in der Vergangenheit durchaus immer wieder mal auch zu Recht Aufwallungen in einzelnen Kommunen gegeben, weil das Sparen, ich sag mal jetzt nicht mit der höchsten haushaltspolitischen Finesse umgesetzt worden ist, um es mal ganz höflich zu formulieren. Und man auch in der Kultur das Gefühl haben kann, auch über das Maß dessen, was einen besonders betrifft, weil man in den Bereich der Freiwilligenleistung fällt, hinaus wird hier über die Kultur gar nicht nachgedacht, weil dann im Zweifel andere Sachen, der Sport oder so, gleich mal a priori wichtiger ist. Und nach dem Muster umgekehrt natürlich auch, weil in den Kulturetats ja sehr viel Geld in sehr wenigen Institutionen hängt. Gerade wenn ich an die klassischen großen Häuser denke, von denen es in so einer kleinen Kommune ein oder zwei gibt, wenn die ein Stadttheater und ein Stadtmuseum haben, dann ist da ja wahrscheinlich die Hälfte des Kulturetats, wenn nicht mehr, gebunden drin. Oder zwei Drittel, drei Viertel. Und sagen, natürlich muss ich dann da ran, obwohl genau da am wenigsten Steuerungsmöglichkeit ist. Und schon bin ich mittendrin in diesen Auseinandersetzungen, die man da hat. Das habe ich das Gefühl gehabt, fällt zunehmend leichter, weil alle anerkennen, wir haben ein objektives Problem im Land. Und das objektive Problem lässt sich nicht wegwünschen. Und ich glaube fest daran, dass es nicht die Zeit ist, das zu tun, was ja das ein oder andere Mal aus einer rein strategischen Ebene vielleicht dem einen oder anderen auch mal sinnvoll erscheinen kann. Man macht dann aufgefordert, Kürzungsvorschläge vorzulegen, nur die Vorschläge, von denen man weiß, die kann die andere Seite nur ablehnen, in der Erwartung, dass dann irgendwie das Ansinnen des Kürzens sich erledigt, weil andere das dann schon für einen erledigen in der Haushaltsaufstellung. Kurzfristig sehe ich angesichts der Prognosen, die wir in den öffentlichen Haushalten haben, gerade da, wo es wirklich mit massiven Einnahmeeinbrüchen noch einhergeht und da, wo ich weniger Steuerungsmöglichkeiten als in einem Stadtstaat habe, wenig andere Chancen, als sich wirklich ernsthaft hinzusetzen und gemeinsam auch diese Frage zu bewegen. Aber, und das war für uns der Gamechanger im Bühnenverein, eben nicht nur diese Frage, sondern diese Frage immer zu verbinden damit, dass es klar ist, dass die Institutionen eine Entwicklungsgarantie und eine Bestandsgarantie und eine Garantie ihrer Freiheit und ihrer künstlerischen Programmatik hat, dass man sich darauf verständigt, was denn auch die Erwartungen der Stadtgesellschaft an die Institutionen sind oder der Politik der Stadt an die Institutionen sind. Und man dann eben auch klärt, reichen die Ressourcen dafür? Und da muss man eben an diesen Erwartungen auch einen Abstrich vornehmen oder sagen, wenn ihr das wirklich wollt, dann müsst ihr auch bereit sein, die Mittel dafür zu bringen. Sonst gibt's halt was anderes. Und natürlich habe ich eine Bandbreite und kann eine Institution sowohl in einer anderen Frequenz als auch in einer anderen Qualität bespielen, als auch in anderen Kooperationsmodi. Da ist ja viel mehr denkbar. Und vielleicht lohnt es das eine oder andere Mal auch, nicht alle heiligen Kühe, die man so kulturpolitisch vor sich herträgt, dauerhaft immer so zu erhalten. Also ob in jeder Kommune des Landes an jeder Stelle immer ein vollständiger Repertoirebetrieb eines Theaters sinnvoll ist, ob in jeder Ecke unserer Museumslandschaft große Sonderausstellungen mit großen Leihverkehren und daran hängenden Transporten sinnvoll ist. Ob ich nicht viel mehr auch in Kooperationsbeziehungen heben kann, indem ich eine Premiere vorbereite, die in drei Städten stattfindet, die drei Theater poolen ihre Ressourcen, arbeiten. Das hat auch Schwierigkeiten, weil wo gehen die Kulissen hin, wie kommen sozusagen Personen hier. Wir haben heute Abend fällt eine Vorstellung im Schauspielhaus hier aus wegen des Schnees, aber nicht, weil man den Zuschauern nicht zumuten will zu kommen, sondern weil nicht alle Spielerinnen und Spieler sozusagen in die Stadt kommen können für diese Aufführung. Da brauche ich ja nicht mal eine Kooperation für. Das wird natürlich noch mal schwieriger, wenn ich dann mit zwei, drei Ensembles gegebenenfalls zusammenarbeite. Aber sich solche Sachen auch mal anzugucken, also wie dynamisiert und flexibilisiert man auch die Art und Weise, wie man produziert und wie man anbietet, glaube, da ist eine ganze Menge, sagen, zu Recht in Bewegung zu setzen. Vieles ist gewachsen aus guten Gründen. Manches wird aber auch perpetuiert, einfach weil es immer so war und weil es sich so anbietet. Und ehe wir wieder in so eine Diskussion kommen, die ich ganz unsäglich fände, nach dem Muster Kulturinfarkt, wir leisten uns zu viel kulturelles Angebot, wäre die spannende Frage ja eher, wie erhalten wir die Breite dieses kulturellen Angebots, wie bauen wir sie vielleicht sogar noch aus, indem wir die Ressourcen, die wir haben, die ja immer zu knapp sein werden, bestmöglich einsetzen. Und die Bereitschaft, glaube ich, wächst und es, habe ich das Gefühl, wächst auch das Vertrauen ineinander, dass die einen einem nicht alles wegnehmen wollen und die anderen nicht alles verhindern wollen, sondern dass man wirklich gemeinsam darüber nachdenkt, wie geht das denn? Und nur wenn wir das auch hinbekommen als Vertrauensbeziehung, wird das auch klappen. Also ohne das Vertrauen wird das dieses, sagen, spieltheoretische, ne? Also ich bleib mal sitzen in der Hoffnung, dass du zuerst zuckst. Und da muss man wissen, wenn die andere Seite kein Geld hat und nicht zuckt, habe ich halt weniger im Etat. Das ist, sozusagen, haben jetzt einige ja auch schon mal erleben müssen. Und das Letzte, was hinzukommt, und auch da muss man nochmal sehr genau gucken, deswegen war es schon wichtig, wie du es auch gesagt hast, dass auch die Relevanzdiskussion ja verknüpft ist mit der Frage, wie produziere ich oder wie biete ich an. Weil man als Kultureinrichtung, und da gibt's den ein oder anderen sehr bösen Zungenschlag, finde ich nochmal, der auch in den letzten 18, 24 Monaten nochmal zugenommen hat, nach dem Muster, das ist ja alles nur was für diese wenigen Eliten. Und wenn man in diesem Framing bleibt als Kulturangebot, dann habe ich auch ein Problem in den Auseinandersetzungen über die Frage, wie verteilen sich öffentliche Mittel. Wenn es dann aber gelingt, wie heute Morgen war ein Intendant, der berichtete, sie haben binnen weniger als einer Woche 50.000 Unterschriften gesammelt oder die sind gekommen in dem Moment, in dem so eine Sparandrohung da war. Man hat gepartnert sofort mit Akteuren der Sozial- und Bildungspolitik und der dortigen Landschaft in der entsprechenden Kommune. Oder wenn man sich anguckt, wie die Aussagen auch im, sagen, im Kulturrelevanzmonitor der Lismon-Stiftung so aussehen, dann sehe ich ja, es gibt eine hohe Bereitschaft von Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, es braucht das, selbst wenn ich es nicht nutze. Was schöner wäre noch, wenn es genutzt wird, aber zumindest sagen sie nicht, das kann weg, sondern ich gehe da nicht hin, aber es ist wichtig, dass das gibt. Und das drängt Politik manchmal sehr schnell sehr beiseite und guckt dann auf andere Sachen, auch weil so wenig im Kulturetat ja nur drin ist, was jetzt zweierlei heißen kann. Du kannst auch da deinen Kulturetat nicht, deinen Gesamtetat nicht sanieren, auf der einen Seite, und könntest insofern es leichter lösen, auf der anderen Seite aber auch, ich muss mich nicht drum kümmern, es da sozusagen zu lösen, weil das ja so wenig ist, dass das irgendwie vermeintlich schon selber ausginge. Und da würde ich auch darauf hoffen, dass uns eher gelingt, die Chancen deutlich zu machen. Und man kann mit sehr wenigen, sehr geringen Kürzungen sehr, sehr viel im kulturellen Bereich kaputt machen. Das haben viele Jahrzehnte schon gezeigt. Und wir sind hier in Hamburg in der Stadt, in der ein Senat unter anderem auch mal mit abgewählt worden ist, weil er in einer Sparsituation völligen Unfug in der Kultur anrichten wollte. Und ich hoffe sehr, dass alle sich solche Beispiele angucken und nicht auf so vermeintlich plakative Ideen wie wir schließen ein Museum, wir legen Theater zusammen oder was für ein Quatsch man dann noch machen kann, kommt, sondern eher guckt, wie verändere ich die Produktionsweisen gegebenenfalls so, dass sie auch mit etwas geringeren oder etwas weniger stark steigenden Ressourcen noch das leisten können, was gesellschaftlich von ihnen erwartet wird.
Führt mich tatsächlich genau zu sozusagen der zweiten großen Frage in dem Zusammenhang, die mich jetzt schon eine Weile umtreibt, auch an der Hochschule umtreibt, weil es auch, glaube ich, eine Frage an die Lehre ist, aber genauso eben auch eine Frage schon in die heutige Praxis, wo es letztlich so um das Handwerk des Sparens, Kürzens, des Haushaltens, könnte man vielleicht ein bisschen neutraler sagen, geht und eben auch Elemente von Haushalt und Inhalt und Strategie zusammenzudenken und vielleicht auch Haushalten als potenziell eine kreative strategische Praxis zu sehen. Ich habe das Gefühl, sowohl wenn ich in unsere Curricula selbstkritisch gucke, als auch wenn ich in die Praxis in vielen Einrichtungen gucke, dann sind das oft sehr entkoppelte Bereiche. Man hat entweder so eine Art strategisch-inhaltliche Diskussion, wo wollen wir hin, und guckt dann relativ spät, was würde das denn kosten und können wir uns das eigentlich leisten. Oder man hat eine sehr finanzgetriebene Diskussion, wo man sagt, oh, auf einmal müssen wir irgendwie gucken, wie wir 10% weniger ausgeben. Aber tatsächlich wirklich auch ein Handwerkszeug des auch in Zahlen Denkens und Sprechens, das aber nicht die Zahlen zum Primat macht, sondern sozusagen als ein Instrument des Kulturmanagements betrachtet. Ich glaube, da sind wir auch als Hochschule noch nicht so weit, oder ich glaube, alle Studiengänge sind da noch nicht so weit, ich kenne jedenfalls keine richtig guten Beispiele, dass das noch viel stärker verzahnt ist. Und ich frage mich auch, ob es eigentlich in der Praxis gute Beispiele gibt. Meine Hoffnung wäre, dass du vielleicht aus dem Bühnenverein oder auch vielleicht aus internationalen Austauschen da Mut machen kannst und Beispiele geben kannst, wo sowas schon passiert, dass dieses inhaltliche, strategische und finanzielle tatsächlich aus einem Guss auch handwerklich kompetent gedacht und praktiziert wird?
Naja, es gibt, natürlich gibt es Beispiele, wo ich sagen würde, da klappt das schon ganz gut, aber um mal anzufangen bei einem etwas weiteren Segment, wo es ähnlich war. Als ich Ende der 90er Jahre mein Volontariat gemacht habe bei der Westdeutschen Allgemeinen in Essen, da war das, was du beschrieben hast, auch im Journalismus noch gang und gäbe. Wir hatten auf der einen Seite das Redaktionsgebäude, da saßen wir als Redakteur, auf der anderen Seite das Verlagsgebäude und wir hatten de facto im Alltag nichts miteinander zu tun. Gar nichts. Der Link war darüber, dass es einmal im Jahr Budgetkonferenzen gab zwischen den Ressortleitungen, die dann, oder der Chefredaktion, und dann den Ressortleitungen, die dann die Mittel, die sie in ihrem jeweiligen Ressort hatten, zur Verfügung gestellt bekamen, was aber ja nur ein Bruchteil war, weil der Großteil sich in diesem Bereich Verlag bewegte, wo die ganzen Kosten für Vertrieb, für Druck und Anzeigenakquise und dergleichen mehr und auch die entsprechenden Einnahmen dann ebenfalls aus Vertrieb und Anzeigen sich ja auch widerspielten und wir haben im Prinzip nur den Inhalt geliefert.
Ich habe mal gleich ein, weil ich frage mich gerade beim Zuhören gleichermaßen, ist das das Problem? Das wäre so ein bisschen die Analogie meiner These. Oder ist das nicht auch das Ideal, wenn man jetzt mit Blick auf journalistische Freiheit...
Das war damals ein totales Ideal und es ist gleichzeitig das Problem. Weil natürlich hat die Frage, ob das Produkt Nutzerinnen und Nutzer oder Leserinnen und Leser findet, auch was damit zu tun, dass dort, also ob ich es verkaufen kann, hat was mit dem Inhalt zu tun. Und ich kann jetzt meinen Job verstehen, ein Stück weit, und das ist eine Strategie, darauf wollte ich hinaus, dass ich sage, ich erhalte dir die vollständige Freiheit, inhaltlich ausschließlich das zu machen, was du künstlerisch für richtig hältst oder in dem Fall journalistisch für richtig hältst. Oder ich kann irgendwann anfangen, auch strategisch darüber nachzudenken, wenn ich sehe, es verändern sich Märkte, es verändern sich Vertriebsumfelder. Wie kommen wir denn mit deinen richtigen Inhalten eigentlich gut ans Ziel und wie entwickeln wir auch Darstellungsformate, die die Leute auch bereit sind zu gucken oder zu lesen in unserem Fall. Und für mich war es damals sicherlich eine der größten narzisstischen Kränkungen zu erfahren, wie sozusagen zu welchem Zeitpunkt Lesende aufhören, einen Text weiterzulesen und zu wissen, dass irgendwie 75% nach dem Vorspann weg sind oder was damals so die Zahl war und nur 5% überhaupt bis zum letzten Absatz durchhalten, ist natürlich etwas für jemanden, der sich sagt, ich komponiere da eine Geschichte, jetzt eine ziemlich dramatische Entscheidung. Und da kann ich jetzt auf zweierlei Arten und Weisen damit umgehen. Ich kann sagen, das muss aber so und dann ist das so. Dann ändert sich aber nichts. Oder ich versuche zu lernen und den Text so aufzubereiten, dass mehr Leute dranbleiben. Dann haben beide was davon. Und die Daten darüber, wie das funktioniert, habe ich in digitalen Kontexten ja eher auf der anderen Seite der Straße und nicht in der Redaktion. So, und insofern glaube ich schon, dass wir in den letzten Jahren im Journalismus ein starkes gemeinsames Überlegen dahin haben, wie kann ich das eigentlich anders machen. Es gab damals, das ist ein prominentes Beispiel dafür, eine wissenschaftliche These. Jay Rosen, Journalistikprofessor aus den USA, hat die These des Public Journalism aufgestellt, wo er gesagt hat, Journalistinnen und Journalisten müssen heute eigentlich die Öffentlichkeit, über die sie berichten, selber schaffen, weil die Idee, dass alles schon im öffentlichen Raum wäre und nur beobachtet werden müsste, als das Aushandeln zwischen den großen korporatistischen Akteuren ja eigentlich schon längst hinfällig sei. Und um in einer Stadt, einer Kommune überhaupt die Themen, die relevant sind, bearbeitbar und beobachtbar zu machen, muss ich sie überhaupt erstmal an Öffentlichkeit bringen. Heißt, dass ich vermutlich redaktionell auch die Aufgabe, journalistisch die Aufgabe habe, über Formate, die ich schaffe, die Kommunikation einer Stadtgesellschaft über das, was wichtig ist, anzuregen, um das dann auch zum Berichterstattungsgegenstand zu machen. Das ist in Deutschland übersetzt worden, nicht von den Redaktionen, die das quasi weit von sich gewiesen haben, auch weil sie natürlich ein gerüttelt Maß an antiakademischen Impuls immer noch in sich hatten. Die Verlagsseite hat das sofort aufgegriffen als redaktionelles Marketing. Dann sind diese ganzen Sachen entstanden, die wir heute immer noch kennen. Ich nehme die Marke eines Blattes, mache daraus ein Veranstaltungsprogramm, mache daraus zusätzliche Informationsangebote, vielleicht sogar Schulungs- und Kompetenzangebote, die dann daraus entwickelt werden können. Aber dass Journalistinnen und Journalisten gesagt haben, das denken wir mal vom Inhalt her mit, weil wir dann auch unser eigenes Produkt ja auch verbessern können und weil wir tatsächlich auch Berichterstattungsanlässe schaffen können, das war fast nicht vermittelbar. Ich habe damals den Lokalredaktionsdienst für den Verband der Lokalpresse betreut und wir haben versucht, das sozusagen so aufzubereiten, die Forschungsergebnisse, dass wir den Redaktionen nahelegen wollten. Das ist doch vielleicht was. Ich muss sagen, krachend gescheitert, ne? Also keine Chance, obwohl Rosen das ausdrücklich als ein sozusagen eigentlich journalistisches Projekt und nicht als einen sozusagen nicht als ein Verlagsprojekt gesehen hat. Und solche Momente begegnen mir momentan in Kultureinrichtungen in ähnlicher Art und Weise wieder. Und ich glaube, aufgrund der anderen organisatorischen Struktur rückt man da schon näher beieinander. Und die Frage ist, wie komponiere ich einen Spielplan so, dass er zwischen den großen Kassenbringern und auch den sozusagen den kleinen Formaten, von denen ich weiß, die bringen nichts, die brauche ich aber dringend auch, weil ich die Experimentierflächen halten kann, auskomponiert ist. Das machen viele Häuser ja schon seit vielen Jahren und auch große Museen. Ich weiß noch, wie Sabine Schulze, die früher das Museum für Kunst und Gewerbe geleitet hat, immer sagte, okay, so eine Otto-Ausstellung, wenn ich die mache, wo mir die Leute, Udo Lindenberg, wenn die mir die Bude da einrennen, dann kann ich auch wieder 2-3 spleenige Projekte am Rand machen. Und dann geht das im Ganzen auf. So, das ist natürlich auch dieses Überlegen, wie kriege ich Geschäftsprozesse damit rein? Oder wenn ich mir angucke, wie mit wirklich wenig Geld es den Deichtorhallen jedes Jahr gelingt, herausragende Veranstaltungen hier in Hamburg zu machen, die man ja immer wieder von neu denkt, weil da ja keine Sammlung hintersteckt, weil es ein Ausstellungshaus eher ist. Und sie aber dann die Sammlung, die sie betreuen, Falkenberg und Gundlach, dann ja schon mitnutzen können, um darauf ausbauend auch was zu machen. Also da gibt's schon Beispiele, aber das ist ein sehr schmaler Grat, weil man aufpassen muss, dass nicht dann die betriebswirtschaftliche Logik anfängt, die Kunst zu kolonisieren. Dann hätte ich mit Zitronen gehandelt. Nach dem Muster, jetzt machen wir nur das, was Reichweite hat. Das lässt sich ja relativ schnell ausrechnen. Was dann passiert, kann man aber auch sehen in den Bereichen unseres kulturellen Lebens, die einen höheren Refinanzierungsdruck haben. In Hamburg steuern wir die Häuser aber ja durchaus so, dass wir durchaus erwarten, dass sie einen guten Teil ihrer Erlöse auch an der Kasse erwirtschaften. Und wenn man das gut macht, hat das den Vorteil, dass die Frage, wie sorge ich denn dafür, dass viele Leute meine guten Inhalte wahrnehmen, auch zu einem strategischen Thema einer Institution wird, weil sie nicht nur davon ausgehen kann, ich produziere das und wenn es gut ist, reicht's mir das, auch wenn es keiner sieht. Sondern ich kann es auch nur produzieren, wenn es gesehen wird. Und oder ich kann es auch nur dann dauerhaft refinanzieren. Das finde ich bis zu einem gewissen Punkt genau richtig. Ab einem gewissen Punkt wäre es toxisch. Und den Grad immer wieder neu auszutarieren, ist ein Problem, ist schwierig. Das darf weder in die eine, aber auch nicht in die andere Richtung kippen. Weil entweder wird es dann reine ausgerechnete Marktmasse oder es hat die Gefahr, ich sag mal so, ins Esoterische oder ins sehr Solipsistische für sehr, sehr kleine Gruppen zu kippen. Und beides wäre auch schwierig.
Ja, also finde die Analogie zum Medienbereich ganz spannend, weil er auch beides hat. Er zeigt so ein bisschen, dass man nicht alleine ist mit der Herausforderung und dass es durchaus auch Modelle und Lösungsvorschläge gibt. Und gerade das deutsche Beispiel zeigt ja aber auch, dass die Erkenntnis und die Umsetzung ein großer Weg sein kann und auch einer, der auch nicht für alle Verlage erfolgreich, selbst seit 15 Jahren, hast du ungefähr gesagt, ne? Ist das eine Diskussion in Deutschland gewesen?
Nö, das war schon Anfang der Nuller, in der 90er, Anfang der Nullerjahre war also Jay Rosen hat, glaube ich, ab 94 über Public Journalism geschrieben, also hätte man schon 3 Jahrzehnte Zeit gehabt, das kommt jetzt gerade wieder in der nächsten Welle. Aber klar, das ist am Ende immer das Problem von jedem. Wenn die Wirtschaftswissenschaftler würden von einem dualen Produkt sprechen, ne? Also das ja einen ökonomischen Wert hat, aber selbst wenn
die rhetorischen Güter, ne,
die man selbst wenn es den nicht erbringt, brauche ich es trotzdem. Ja. So, und das ist natürlich die Frage. Da besteht die Gefahr, dass diejenigen, die auf den zweiten Teil, also auf den meritorischen Wert, sich fokussieren, sagen, ist mir doch egal, muss ja trotzdem gewährleistet werden. So, und das bin da vor vielen Jahren mal bei einer Veranstaltung, ich glaube, das Dachverband Darstellende Künste oder Fonds Darstellende Künste in Berlin gewesen, im Hau, und die hatten Wolf Lotter zugeschaltet, damals war er noch bei Brand 1, und der damals davor warnte, das ist schon viele Jahre, da passt mal auf, es kann durchaus sein, dass der Staat nicht auf Dauer der von euch als plausibel unterstellte beste Partner für die Gewährleistung von kultureller, künstlerischer Produktion sein kann. Er hatte da vor allen Dingen das Kippen nach rechts im Blick und die Frage, was wird noch gefördert? Ein Stück weit auch die Frage, wie entwickeln sich Haushalte weiter? Und er sagte, ihr seid immer besser dran, wenn ihr auf mehreren Beinen steht und ihr braucht eigentlich mindestens euer Publikum, nicht nur als ideellen Ally, sondern auch als Mitfinanzier, weil die natürlich in dem Moment, in dem sie die Eintrittskarte kaufen, in dem sie sagen, in die Ausstellung gehen, in dem sie das Buch kaufen, das Konzertticket, beteiligen sie sich ja auch an der Refinanzierung und zeigen auch, ich will, dass du das machst und ich will das sehen und das hat einen Wert für mich. Und das klingt dann immer sofort nach so kapitalistischer Landnahme, aber es hat ja tatsächlich auch eine Bedeutung in dem Wirtschaftssystem, für das wir uns nun mal hier irgendwie gesellschaftlich entschieden haben. Insofern würde ich das gar nicht nur so abwertend sehen, sondern als durchaus einen relevanten Beitrag auch. Und es stabilisiert natürlich auch eine Beziehung zu meinem Publikum und hilft mir auch, das Publikum dann zu haben, wenn die andere Seite gerade mal wackelig wird. Und die Beispiele haben jetzt viele erlebt. Gar nicht nur, weil es nach rechts kippt und man auf einmal nur noch irgendwie national und völkisch fördern will, sondern auch, weil teilweise Kommunen objektiv das Geld gar nicht mehr aufbringen können, weil sie schon nach dem Erfüllen der gesetzlichen Leistung letztlich durch sind und keine Mittel mehr frei haben im Haushalt.
Und es ist ja auch empirisch tatsächlich eine seltsame Grenzziehung, die irgendwie schwer aufrechtzuerhalten ist, dass Menschen, die in ein Bruce Springsteen-Konzert gehen oder Menschen, die hier in Hamburg sich König der Löwen angucken wollen, durchaus bereit sind, relativ hohe Summen auch zu zahlen. Mein Plädoyer wäre jetzt nicht zu sagen, das muss auch für die Oper und für jedes andere Theater so möglich sein, aber dass tatsächlich eine Zahlungsbereitschaft prinzipiell besteht und dass das ein Bestandteil einer Finanzierung sein kann, das sieht man ja auch durchaus im kulturellen Feld, wenn man eben in den nicht öffentlich geförderten Bereich guckt.
Ja, und das hat was damit zu tun, glaube ich, und das unterschätzen wir manchmal so ein bisschen, weil wir diese beknackte U- und E-Differenzierung bei uns irgendwie immer noch durch den Kulturbereich hindurchziehen, bis hin in die staatlichen Strukturen hinein, dass wir ja sagen, eigentlich sozusagen nur das, was wir fördern als Staat, ist ernsthafte Kunst, was total absurd wäre, weil wir damit die gesamte Literaturproduktion des Landes im Prinzip aus der Kunstproduktion rausdefinieren, was, glaube ich, niemand meint, der das denkt, aber genauso ist es ja de facto. Und stattdessen sich darauf anzugucken, wie funktionieren die jeweiligen Märkte und an welcher Stelle braucht es welche Intensität von Unterstützung und was verändert sich da auch? Weil natürlich brauchen wir fangen jetzt hier in Hamburg im nächsten Jahr mit einer Förderung von kleineren Literaturverlagen ja auch an, weil wir sehen, da, wenn wir Vielfalt erhalten wollen, müssen wir mittlerweile stützend eingreifen. Aber das sind immer noch so Momente, wo ich sagen würde, das entscheidet sich dann spezifisch innerhalb eines Marktes und nicht generell. Und die spannende Frage ist eben, darauf wollte ich hinaus, schreibt das Publikum einem künstlerischen Angebot, einem kulturellen Angebot einen Sinn zu? Und dann sind sie auch bereit, dafür was zu geben, wenn das so ist. Und das Beispiel hast du genannt. Also ein Musical kann ich sagen hingehen und kann für mich einen Sinn daraus ziehen. Und selbst wenn es nur der sagen Rekreationssinn ist, den aber ja Bach an seiner Musik auch schon besonders gerühmt hat. Das ist jetzt ja auch nichts Neues, dass man sagt, es geht auch um die Rekreation des Gemüts. So finde ich übrigens tatsächlich in diesen Zeiten ernsthaft, dass wenn Leute 2-3 Stunden mal einen guten Abend haben, ist das nicht das Schlechteste in dieser Welt. Und das scheinen Menschen auch so zu sehen, sind auch bereit dafür was auszugeben. Gilt fürs Kino in gleicher Art und Weise. Und dann kann ich dabei aber auch große Kunst erleben und die für mich einen Sinn hat. Und nur weil der Staat sagt, wir errichten ein Theater, dort wird abends gespielt, heißt das noch nicht, dass Bürgerinnen und Bürger der Stadt sagen, aber das, was die da machen, hat was mit mir zu tun. Teilweise hat es ja sogar mehr mit dem zu tun, als sie selber ahnen, weil sie selber die habituellen und kulturellen Distinktionsbarrieren als so gravierend empfinden, dass sie sich da gar nicht hintrauen, weil sie das Gefühl haben, das ist ja nicht für mich, das ist ja nur für andere. So, und daran zu arbeiten und dann was zu verändern, dann sehen wir, dann klappt das auch. Und in der Tat kann ich öffentliche Kulturangebote für Preise nutzen, wenn ich nicht in der ersten Reihe oder in der 9. Reihe im Parkett sitzen will, die dem einer Kinokarte durchaus vergleichbar und angemessen sind. Und dann habe ich noch Ermäßigungstatbestände für sagen Menschen in besonderen Lebenslagen oder wenn sie besonders jung und besonders alt sind. Und alles das, wir gucken ja schon, dass wir keine künstlichen Barrieren aufbauen. Aber wir müssen gleichzeitig eben auch gucken, drückt sich dieser Wert auch in einer Entscheidung des Publikums aus? Und das ignorieren wir manchmal ein bisschen zu sehr und glauben, wenn wir das aus der Gleichung nehmen, wird's besser. Das weiß ich gar nicht unbedingt, weil dann auch die Notwendigkeit entfällt, potenziell sich mit der Frage auseinanderzusetzen, kriege ich die denn auch? Dann kann man sich auch leicht ergehen, das kenne ich aus dem damaligen Journalistischen, was wir gemacht haben, das machen wir jetzt einfach mal. Es kann total super sein, weil dies machen wir einfach mal, kann ein Innovationspotenzial sein. Aber es kann auch so ein gedankenloses, das machen wir einfach mal geben. Und das darf es nicht werden, sondern es muss schon eine, und ich glaube, das ist die große Lehre auch aus der Corona-Pandemie, es muss eine Perspektive darauf geben, dass sich ein künstlerischer Produktionsprozess eigentlich erst im Moment der Rezeption vervollständigt und man so ein Werk ja eigentlich für eine Öffentlichkeit schafft und für einen Moment, in dem andere davor stehen und jetzt anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Und das würde ich nicht entkoppeln oder mal dem Vertrieb oder dem Marketing überlassen. Eigentlich gehört es dazu.
Also zu der Frage, misst das Publikum dem einen Wert zu, das sich auch in der Zahlungsbereitschaft ausdrückt, ist mir sehr in Erinnerung geblieben. In den frühen Podcast-Phase dieses Podcasts war mal Mike Loco zu Gast, der damals noch bei mehrbb Entertainment war, die hier in Hamburg Harry Potter das Theaterstück gemacht haben, aber zum Beispiel Starlight Express und in Köln Musicals machen, also wirklich ein kommerzieller Theaterbetrieb, inzwischen auch Teil von einem großen internationalen Konzern. Und die machen natürlich Publikumsforschung ganz intensiv und gucken, wo wird der Wert beigemessen. Und eine Metrik, die hatten, Ich kenne natürlich da die Methodik und die genauen Zahlen dahinter nicht, aber allein die Frage fand ich spannend. Die fragen offensichtlich lange nach dem Besuch nochmal, was erinnert ihr noch und wie positiv ist diese Erinnerung? Und dessen These, dessen sagen Daten, wie er sie im Podcast erzählte, war, dass so ein durchschnittlicher Urlaub wirkt weniger lange nach als ein durchschnittlicher Musical-Besuch. Als positive Erfahrung, wenn ich so auf das Jahr zurückgucke und sage, was war eigentlich dieses Jahr was Schönes? Und das ist natürlich eine ganz spannende Perspektive, wo ich auch denke, ich glaube, dass da das nicht ein exklusives Potenzial von kommerziellem Theater und Musicals ist, aber wir fragen das ja fast nie ab. Also sagen so die Erkenntnis von, was ist denn das, was in Erinnerung bleibt und was, wie gehört vielleicht aber auch der gesamte Besuch dazu, nicht alleine das, was auf der Bühne passiert, das sind, glaube ich, ganz spannende Fragen. Ich würde gerne aber sagen, eine letzte Frage noch in diesem Feld von, ich sag mal, kreatives, strategisches Haushalten stellen, die nochmal eine andere Analogie aufmacht als die zum Medienbereich. Und zwar habe ich im letzten Podcastgespräch mit Steven Walter gesprochen, der als Thomas Mann Fellow im vergangenen Jahr in den USA war und zurückgekommen ist und als eine für mich auch ganz spannende Inspirationsquelle von Will Gedara ein Buch mitgebracht hat, Unreasonable Hospitality. Das ist die Beschreibung von einem Serviceleiter, von einem natürlich hochelitären Sternegastronomie, wo aber der Ansatz war, die Küche ist sowieso exzellent, da wo eigentlich die Stellschraube ist, die Erfahrung anders zu machen, ist im Gastraum und da wirklich zu gucken, wie begegnen wir unseren Gästen. Und die haben eine Formel aufgestellt, dass sie gesagt haben, wir müssen in 95% unserer Ausgaben als Restaurant auf jeden Cent gucken und wirklich sagen, im Einkauf, in allem, was wir tun, in wie viel Abfälle haben wir, was verwerten wir, höchst ökonomisch denken, damit wir in 5% unseres Budgets absolut irrational sein können und Dinge machen können wie, draußen ist Schnee im Central Park, wir haben jemanden zu Gast, der ist das erste Mal in New York mit Kindern, die fliegen morgen, die würden wahnsinnig gerne nochmal den Schnee sehen, wir kaufen denen einen Schlitten und nach dem Essen werden die in den Central Park gebracht und können da Schlitten fahren. Man kann dieses Buch auch lesen unter einer, sagen, Einblick in die Welt der Reichen und da sehr viel Kritisches sehen. Aber diese 95-5%-Formel, die fand ich sehr spannend und habe mich gefragt, in beide Richtungen, wie viele Kultureinrichtungen können eigentlich genau sagen, wo sie diese Präzision und so mal wirklich, die schwäbische Hausfrau ist ja in Deutschland da gern das Bild in den Ausgaben haben. Und wie strategisch sind wir aber auch mit der Unvernunft und wie viel Budget geben wir der Unvernunft in den Einrichtungen? Ist das eine Formel, die dir, sagen, die für dich interessant ist oder findest du es auch ein bisschen in die falsche Richtung denn gehend?
Na, ich finde die Grundfrage total spannend, weil die haben wir sehr wohl auch und auch gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Sparbemühungen haben wir die Situation, dass wir momentan der Bereich, der jetzt in der Logik dieser Unreasonable Hospitality wahrscheinlich der unvernünftige Bereich wäre, nämlich dessen, was sozusagen in die Kunst investiert wird. Also Barbara Kissler sagt immer so schön, dass sie irgendwann mal einen Anruf gekriegt hatte von jemandem, die hatten doch gestern im Thalia-Theater alle wieder keine Kostüme, warum kostet das eigentlich so viel? Ne? So nach dem Muster, dass die Vorstellung, dass man doch genau da dann anders und wieso ist denn, wird denn dann dafür Geld ausgegeben, die ist ja durchaus in den Köpfen drin. Und umgekehrt werden dann manchmal hochdetailliert einzelne Werkstücke auf der Bühne nachgebaut, wo man sich auch dann fragt, hätte er nicht im Baumarkt gehen können, das anders kaufen können. Das ist dann der unreasonable Teil, weil der natürlich dann genau Ausdruck einer ästhetischen Entscheidung ist, die natürlich dann auch nach der Exzellenz in der Ästhetik verlangt, die dann auch sein muss, weil es eben in der Tat einen Unterschied macht an der Stelle und nicht nur ein gefühlter, sondern ein echter Unterschied ist. Es ist jetzt ja weniger so, dass wir jetzt Schlitten kaufen würden für die Leute. Das ist dann nicht so. Und natürlich würde man sich wünschen, dass, um das möglich zu machen, man an anderen Stellen sehr genau guckt auf die Effizienz der Betriebe. Und da ist, glaube ich, eher in dem zweiten Feld noch durchaus Luft, was die Effizienzen angeht. Wobei viele Häuser, denen darf man auch kein Unrecht tun, gerade in vielen Städten, wenn ich mir die ganzen Kommunen des Ruhrgebiets angucke, haben die Häuser in den letzten Jahren und Jahrzehnten so sehr die Effizienz ihrer Abläufe steigern müssen, um überhaupt noch klarzukommen mit dem, was die öffentliche Hand ihr zur Verfügung stellt, dass da die Rationalität schon erheblich ist und dass auch die Fähigkeit da ist, mit sehr wenig sehr viel zu machen. Und alle, die jetzt auf den Platz kommen und so tun, als ob man jetzt erstmalig das Sparen beginnen müsste, haben, glaube ich, keine Vorstellung davon, was in vielen Ecken des Landes schon seit vielen Jahrzehnten der Fall ist. Und auch, was wir in Hamburg in den ganzen 10er-Jahren den Einrichtungen zugemutet haben, was auch ein erheblicher Rationalisierungs- und Konsolidierungsprozess ist. Aber da geht natürlich immer noch was. Und was, glaube ich, schon richtig ist, ist, dass diese Effizienzsteigerung dann leichter zu handhaben ist, wenn man immer weiß, warum. Also wenn ich mir damit auch was erkaufe, was mir dann das ermöglicht, dass man eigentlich das Produkt besser macht und in dem Fall natürlich dann sicherlich auch die Möglichkeit, die Geschichten über das eigene Haus nochmal zu erzählen, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Sternerestaurants mir angucke, das vermute ich mal, geht einher mit einem wahrscheinlich sehr straff rationalisierten Social-Media-Plan über solche Geschichten, der dann natürlich auch wiederum einen Marketing-Effekt hat. Aber das ist ja richtig so. Also genau diese Stories brauche ich auch und diese Stories leben wir ja auch und diese Stories brauche ich auch im Theater. Und da gibt es manche Bühnenbilder, wo ich einfach genau weiß, wenn die das, was die Inszenierung dort vorsieht, zu leisten imstande sind, dann hat das einen Effekt, der genau wie das von Mike Locko beschriebene über Monate hinweg im Gedächtnis bleibt, vielleicht sogar über Jahre. So, und das ist ja genau das, was ich schaffen will. Ich will ja mit irgendwas hängen bleiben auch, weil dann die Leute Lust haben, sowas will ich nochmal erleben. Und dann kommen sie wieder und erleben ganz was anderes. Und insofern finde ich, ist das ein Weg, über eine Logik nachzudenken. Was ich in jedem Fall richtig finde, ist es, und das darf man auch nicht unterschätzen, und das stimmt total, ist, dass Kultureinrichtungen oder Kulturanbieter, auch Freie, die woanders zu sagen, aufführen, natürlich alle auch Gastgeber sind. Und diese Idee, es kommen Leute zu mir, weil sie was von mir erwarten, die muss man reflektieren. Also man erfüllt ja nicht einen öffentlichen Auftrag der sozusagen Sinnstiftung und dann haben die Bürgerinnen und Bürger den Bürger die bürgerliche Pflicht, sich dieser Sinnstiftung hinzugeben oder sowas, ja manchmal noch in so klassischen Vorstellungen sagen, da rumhängt, sondern am Ende des Tages versuche ich Leuten ganz platt einen guten Abend zu verkaufen oder einen guten Besuch, ein gutes Besuchserlebnis und versuche ihnen dann was dabei mitzugeben, versuche sagen Hinweise zu geben, vielleicht wie man diese Welt besser versteht, vielleicht wie man mal abschalten kann, vielleicht wie man sich wohin träumen kann, vielleicht wie eine Zukunft noch aussehen könnte, wenn man sie mal spielerisch anders durchdenkt. Da faltet sich's dann wieder auf, aber das Versprechen ist ja erstmal, du wirst bei mir was Spannendes erleben, du wirst dich wohlfühlen, du wirst dich gruseln, je nachdem, wonach ich suche. Und das Bewusstsein dafür, dass man das dann auch schafft, ist so. Und ein Theaterbesuch fängt nicht an in dem Moment, in dem Leute sich auf den Stuhl setzen. Sondern der fängt wahrscheinlich an bei der Frage, wie erfahre ich denn überhaupt davon? Wo erfahre ich davon? Wie komme ich an mein Ticket? Wie empfängt mich das Haus? Komme ich da einladend rein? Werde ich in eine Stimmung versetzt? Ich komme ja meistens aus dem Alltag und stolper in so eine Einrichtung rein. In der Elbphilharmonie haben die Architekten das dadurch gelöst, dass sie diese sehr langsam fahrende Rolltreppe, die irgendwie mehrere Minuten braucht, bis ich oben angekommen bin, die letztlich so diese Entschleunigung aus der Hektik leisten soll, da baulich in das Haus integriert haben. Die Option hat man nicht überall. Aber wie schaffe ich es im Haus sonst, Menschen ankommen zu lassen und in eine gute, andere Stimmung zu versetzen, bevor da was losgeht? Und die Frage, merke ich aber schon, stellen sich viele Häuser und die Kompetenz daran, nicht mehr zu sagen, wir machen nur auf, wenn wir spielen oder wir machen nur auf während der Öffnungszeiten, dann guckt ihr euch das an, sondern wie werde ich ein Gastgeber, wie empfange ich? Das ist ein Riesenthema. Wir haben im Bühnenverein vor 2 Jahren, 3 Jahren selber eine große Audience Development Studie gemacht, wo wir unterschiedliche Nutzungstypen auch erarbeitet haben, auch dann mal festzustellen, wer kommt eigentlich mit welchen Erwartungen in eine Vorstellung? Und da stellt man fest, wenn man das auch Theatermacher fragt und wenn man das Publikum fragt, gibt's da eine Diskrepanz, logischerweise. So, und die hat eine Plausibilität, aber insofern muss ich die ja kennen, um dann zu wissen, dass ich nicht meine eigenen Prämissen einfach auf mein Publikum verlängere. So, und das gilt für Kulturpolitik auch, wenn sie mit anderen Politikfeldern darüber streitet, wie man denn jetzt ausreichend Ressourcen bekommt. Aber wenn man das weiß, ist das dann kein Hexenwerk, sondern dann kann man eine ganze Menge davon dann auch wieder kühl, rational auch bepreisen und in Wirtschaftsplanung mit aufnehmen, um dann genau sich solche Freiräume zu erhalten. Und auch diese 5% Unvernunft stehen ja wahrscheinlich im Wirtschaftsplan. Und wenn jemand sagt, ich will aus den 5 aber 10 machen, habe ich eine Vorstellung, dass die auch einen Controller haben, der sagen, nee, es war schon ernst gemeint mit den 5% des Gesamtumsatzes im Jahr.
Ja, mit Sicherheit. Und auch der Social Media Effekt ist sicherlich auch da. Jetzt haben wir sehr viel über Sparen gesprochen und zugleich aber sehr viel eigentlich über den Kern auch von Kunst und Kultur gesprochen. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Auftakt in dieses Jahr. Wir haben noch ein paar Minuten, sollten den Rest jetzt vielleicht eher so schlaglichtartig schnell machen. Ich habe ja gesagt, vielleicht machen wir noch mal ganz kurz den Rückblick, kehren zurück zum Rückblick, denn wir sind da ja sofort eingestiegen auf diese eine Thematik, die das letzte Jahr begonnen hat, noch am Ende zu prägen und sicherlich aber auch das kommende und die kommenden Jahre prägen wird. Wenn du nochmal summarisch auf 2025 guckst, vielleicht auch so in diesem Modus, du hast ja gesagt, dass du das zum Jahresende schon auch für dich ein bisschen reflektierst. Wofür steht das Jahr für dich im Moment? So was ist grundsätzlich aus einer hohen Flughöhe das, die Überschrift, die vielleicht bleibt?
Ach Gott, also eine Überschrift für ein Jahr, das habe ich noch in keinem Jahr geschafft. Also es bleibt am Ende des Tages ein Jahr, in dem man festgestellt hat, dass es immer schwieriger wird, in Öffentlichkeit vernünftig über Dinge mit einer Klärungsperspektive zu reden. Das sagen, trifft, glaube ich, die große Politik. Wenn ich mir den Irrsinn der Weltpolitik ansehe, da muss ich jetzt nicht lange drüber reden, aber man erlebt es auch im kleinen Kreis. Also man erlebt, sagen, schon eine fast Lust darauf, davon auszugehen, dass Dinge nicht klappen können. Also ich muss schon gestehen, dass mich die Diskussion um das neue Opernhaus in Hamburg schon an der einen oder anderen Stelle, sagen, an den Rand meiner Bereitschaft, Menschen Vernunft zuzugestehen, geführt hat, weil man viel daran kritisieren, also man muss nicht ein Fan dieses Projekts sein, darum geht's mir gar nicht, sondern es gibt Argumente, die man auch dagegen vorbringen kann, die halte ich nicht für so stichhaltig wie die Argumente, die man dafür vorbringen kann, aber das wäre dann Gegenstand einer Auseinandersetzung, eines Gesprächs, das man öffentlich darüber führen könnte, das ja auch an vielen Stellen geführt worden ist, aber es gibt auch so einen Moment, wo ich das Gefühl habe, Fakten werden gar nicht wirklich wahrgenommen und Entscheidungen werden nicht wirklich wahrgenommen und seit Februar veröffentlichte Verträge werden nicht gelesen, sondern es gibt einfach so eine Vorstellung davon, wie es ja nur sein kann und wenn es dann anders ist, dann kann das ja nicht stimmen und man bleibt bei seiner Prämisse und wenn Prämissen sich nicht beeindrucken lassen durch die Realität, dann wird es irgendwann anstrengend. So, und das habe ich das ein oder andere Mal schon erlebt, da frage ich mich auch, woran liegt das eigentlich dann? Das ist das Zweite sicherlich, was das letzte Jahr sehr geprägt hat und auch noch die kommende Zeit prägen wird. Das haben wir beim letzten Mal ja auch intensiv diskutiert. Die Frage, wie geht's eigentlich sozusagen weiter beim Hamburg Ballett? Wie ist da so ein Modernisierungs- und Erneuerungsprozess, muss man sagen, im ersten Schritt auch erstmal gescheitert? Woran ist er gescheitert? Und wie stellt man sicher, dass die Institution eine gute Zukunft hat? Das wird sicherlich eine Aufgabe sein, die bleibt. Und das ist auch etwas, was das Jahr sehr stark überprägt hat, was ein Stück weit aber auch von dieser öffentlich-nicht-öffentlich-sagen Situation geprägt war, weil wir schon gesehen haben, dass diese Form des öffentlichen Gesprächs Rückwirkungen hat auf eine Situation, die nicht so gewesen ist, wie sie in der Öffentlichkeit war. Und auch da dann wieder, wenn ich mich dann damit auseinandersetzen musste, dass mir bis heute vorgeworfen wird, dass ich die Gründe, die wahren Gründe dafür dann ja nicht genannt habe. Also das sozusagen Vermuten von Dingen, die man boshaft sozusagen dahinter treibt, obwohl es zum einen vertragliche Regeln gibt, die man einzuhalten hat und zum anderen vielleicht für manche Dinge auch wirklich keine eindeutige Erklärung, sondern einfach nur Zustände, mit denen man dann umgehen muss. Das scheint schwer aushaltbar zu sein. So, und insofern steht das ja am Ende des Tages, glaube ich, schon gesamthaft und jetzt nicht nur anhand dieser beiden Beispiele, für eine Phase, von der ich glaube, die wird noch 1, 2, 3 Jahre anhalten, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass wir, was viele Bereiche unseres öffentlichen, unseres kulturellen, vor allen Dingen aber auch unseres wirtschaftlichen Lebens und das dann mit Auswirkungen auf Kultur und Soziales und Politisches angeht, in einem Gesamttransformationsprozess stehen, wo ein Modell und eine Vorstellung von Gesellschaft vielleicht an ihr Ende kommt, was Neues entstehen muss, wir aber noch nicht wissen, wie das aussieht und deswegen alle miteinander relativ merkwürdig durch diesen Nebel tappen, wenn ich das mal so sagen will, weil ich schon glaube, dass die Art und Weise, wie wir wirtschaften, sich verändern wird, die Art und Weise, wie wir in einer Demokratie Partizipation und Entscheidungsgewalt denken, sich nochmal verändern wird. Ich glaube auch die Frage, was wir an den Staat als Erwartungen delegieren und was gesellschaftlich anderweitig zu organisieren ist, sich verändern wird in den nächsten Jahren. Und alle ahnen, dass das kommt, zusätzlich noch globale Risiken und Unsicherheiten. Und keiner weiß, wie es neu aussieht. Und keiner macht sich aber auch richtig daran, dafür Vorschläge zu entwickeln, sondern alle betrauern in unterschiedlichen Intensitäten und mit unterschiedlichen Herangehensweisen, dass da was sich verändert und verloren geht. Und das ist so ein Moment, den ich ganz oft im zurückliegenden Jahr hatte, so ein Gefühl, dass wir so ein bisschen alle miteinander Tritt verloren haben und nicht wissen, sozusagen, ob eigentlich schon der nächste Schritt, den wir gehen, in irgendeine Richtung noch auf was Belastbares, auf festen Grund kommt oder ob ich feststelle, ups, da ist ja nichts mehr. Und das wird weitergehen. Da mache ich mir gar keine Illusion, dass das jetzt irgendwie aufhört. Und ich hoffe einfach, dass wir miteinander ein Stück weit stärker uns in die Lage versetzen können. Karl Mannheim hat das mal, das habe ich von Nathan Schneider, das zitiere ich momentan bei jeder sich bietenden Gelegenheit, mache ich hier auch, hat mal geschrieben in seinem großen Buch über den Konservatismus, seiner Bildschrift, dass sagen eigentlich in jeder Gegenwart zwei Gruppen miteinander ringen würden. Diejenigen, die die Gegenwart als das Ende einer Vergangenheit begreifen und diejenigen, die die Gegenwart als Beginn einer Zukunft sehen. Und wir sind sehr stark alle miteinander momentan in dieser ersten Gruppe. Und es wird Zeit, dass ein Teil von uns in diese zweite Gruppe wechselt, weil dann kann es weitergehen. Dann haben wir auf einmal die Idee, okay, da wollen wir jetzt hin. Und vielleicht bauen wir das noch cooler neu. Und da waren in diesem Jahr schon eine ganze Menge Situationen, wo ich das Gefühl hatte, wir hängen noch sehr stark in der Trauer über eine Vergangenheit. Und wann immer man mal den Vorschlag gemacht hat, wie es in die Zukunft weitergehen könnte, kam sofort diese sehr große Gruppe, die dann sich darauf aufmerksam gemacht hat, dass aber das gestern viel schöner war. Und da müssen wir raus, weil wenn wir das weitermachen, wird es echt grützig.
Du hast ja vorhin auch schon so ein bisschen beschrieben, so fast so eine Lust an Untergangsszenarien. Und ich glaube, in einem Neujahrstext auf LinkedIn oder an anderer Stelle hast du, glaube ich, auch formuliert, dass manchmal so defätistische Diskurse sehr präsent sind. Das Gefühl hat, so als wäre die Zukunft schon vollkommen festgeschrieben und als wäre völlig klar, dass die AfD an die Regierung kommt und dass wer weiß, was für noch Katastrophen eigentlich jetzt schon unabwendbar festgelegt sind und dass so eine auch Vorstellung von Offenheit von Zukunft vielleicht an manchen Stellen abhanden oder aus dem Blick gekommen ist. Ich fand spannend, zum Start hast du ja gesagt, so wenn nicht guter Vorsatz, dann doch so eine Reinforcement von Nüllen hat relativ wenig gebracht. Lasst uns doch mal versuchen, wieder auf eine andere Art auf Zukunft zu gucken und in die Zukunft zu gehen, zu kommunizieren. Nun würde ich sagen, bist du ja nicht Protagonist des Nüllens gewesen, sondern hast wahrscheinlich diesen Stil, eines deiner Bücher heißt Mehr Zuversicht wagen, schon auch in den letzten Jahren gewagt. Wenn du jetzt auf 2026 guckst, wirst du was anders machen? Und hast du, oder wo siehst du Grund für Optimismus, dass vielleicht dieser langsame Wechsel zu mehr machen sich Gedanken über Zukunft auch als etwas Offenes, als etwas, das auch sicherlich anders, aber vielleicht auch gut sein kann? Was sind deine Hoffnungen für das nächste Jahr?
Also wir begegnen zum einen mehr Menschen, die es auch leid sind in dieser Situation. Das finde ich hat sich nochmal verändert, weil es hat ja eine gewisse Rationalität. Also ich habe an anderer Stelle mal geschrieben, dass wenn du davon ausgehst, dass alles schlecht wird, das mache ich bei meinem Fußballverein so, dann kannst du nur positiv überrascht werden oder du hast recht. Und wenn der eine Zeit lang eine schwierige Phase hat, dann hast du halt häufiger recht. So, aber wenn du immer darauf hoffst, dass es gut wird und davon ausgehst, dass es gut wird, dann hast du halt häufig Unrecht und sozusagen fühlst dich nicht gut. Also insofern, er hat das individuell, sozusagen was die emotionale Gratifikation angeht, durchaus eine Plausibilität, in so Defätismen reinzugehen. Und im politischen, öffentlichen Bereich haben wir uns ja auch angewöhnt, so in den letzten Jahren immer davon auszugehen, dass diejenigen, die Probleme beschreiben und diejenigen, die prognostizieren, dass es schwierig wird, die sind ja die Realisten. Sozusagen, die gehen ja realistisch davon aus, dass es schwierig wird. Und objektiv sind die Zeiten ja auch schwierig. Also jeder, der jetzt behaupten würde, sei es gar kein Problem, würde ja schlicht die Unwahrheit sagen. Das ist ja gar nicht der Punkt. Die Frage ist nur, und darauf würde ich es immer ein Stück weit zuziehen und daraus ziehe ich sowas wie Zuversicht, gehe ich davon aus, dass wir durch Entscheidungen, die wir treffen, die Zustände verändern können oder nicht? Und diese Fähigkeit, würde ich sagen, haben wir nach wie vor, weil es gibt nichts, was nicht menschengemacht ist. Das hat trotzdem teilweise Größenordnungen erreicht, die jetzt nicht durch einzelne menschliche Entscheidungen reversibel sind. Aber am Ende sind alle die Zustände, die wir gerade durchleben, Ergebnis menschlicher Entscheidungen. Und das heißt im Umkehrschluss aber auch, wenn ich andere Entscheidungen treffe, könnte ich diese Zustände auch verändern. Und ich glaube, demokratische Politik wird auf Dauer nur dann attraktiv bleiben, wenn wir diese Form von Wirksamkeit gemeinsamer politischer und öffentlicher Entscheidungen und unserer Fähigkeit, sie auch zu treffen, wieder plausibel machen. Weil ein Stück weit dieses autoritären Backlashs, den wir erleben, hat ja was damit zu tun, dass Leute das Gefühl haben, egal was sie selber tun, es verändert ja doch nichts. Und dann ist ihnen lieber einer, der sozusagen mit großem Brimborium Unsinn macht, aber Wirksamkeit zeigt, also wie der US-amerikanische Präsident, der ja quasi im Tagesrhythmus Errungenschaften der letzten 70, 80 Jahre zerschlägt, in einer Art und Weise, wie sich das kaum einer jemals vorstellen konnte, aber damit suggeriert, er kann handeln. Und dann ist dieser Handlungsimpuls fast wertvoller als die Handlungsrichtung. So ein bisschen so wie dieses sagen etwas dekadente Fin de Siècle-Dasein, wo sich das Bürgertum oder sagen diese ganzen Jungen damals auch gehofft haben, es bräuchte den großen Krieg, die Katharsis, das reinigende Gewitter, danach bauen wir es neu auf, so ginge es nicht mehr weiter. Manchmal kommt mir unsere Öffentlichkeit so ein bisschen vor und ich glaube, das merken gerade immer mehr Leute und ich treffe, also da, wo ich vor 3-4 Jahren irgendwie, selbst wenn ich von Journalisten sage, um bei dem Beispiel mal zu bleiben, dass in einer Öffentlichkeit, in der ja alle eh davon ausgehen, dass alles schlecht läuft, der nächste Beleg einer schlechten Geschichte ja gar keine Nachricht mehr ist, weil er ja sozusagen wieder nur den Status quo belegt, sondern die Nachricht ja eigentlich disruptiv mal das Beispiel eines Gelingens wäre. Da bin ich vor 3-4 Jahren noch aus Redaktionsblattkritiken sozusagen rausgetragen worden, also nach dem Muster, das hat nichts mit unserem journalistischen Ethos zu tun. Mittlerweile merke ich, dass sozusagen selbst da, wo ja Kritik eigentlich der Grundmodus ist, ankommt die Frage, ja, wie denn Kritik? Kritik so, dass man trotzdem daraus ein gemeinsames Nachdenken übers Bessermachen werden lässt und nicht ein, wir beschreiben nur, wie es schlecht läuft. Ich glaube schon, dass sich da was verändert und am Ende wird entscheidend sein, dass wir erlebbar und spürbar machen, dass diese Entscheidungen, die man treffen kann, auch tatsächlich einen Effekt haben. Das steht aus meiner Sicht auf Messerschneide, weil das kann in beide Richtungen abrutschen und dann kann es auch tatsächlich zu ganz blöden Entwicklungen führen, aber ich glaube schon, dass wir das anders hinbekommen können und dass, wie gesagt, eine Möglichkeit, sowas dann auch nicht nur im Diskurs abstrakt festzustellen, wie ich es jetzt hier ja auch mache, sondern dann tatsächlich auch zu hinterlegen mit Ideen, was das denn sein könnte. Und da fand ich, war schon, sagen auch der Vorschlag, lass uns ein neues Opernhaus in Hamburg bauen, war ja so ein kontrafaktischer Impuls, weil das ist jetzt nichts, worauf jemand wahrscheinlich von sich aus gekommen wäre. Je mehr man drüber nachdenkt, desto besser wird, dann kriegt man die Idee, okay, da kann wirklich was draus wachsen. Das kann wieder ein Anker für eine Entwicklung sein, an der sich dann auch andere Dinge festmachen. Und ich glaube, die Fähigkeiten müssen wir uns bewahren. Die müssen wir uns gerade jetzt bewahren, in Zeiten, in denen es ja eigentlich heißt, wo wir anfangs waren, wir haben gar kein Geld mehr für irgendwas und man ist nur noch in diesem konservierenden, bewahrenden Modus. Aber ich glaube, das reicht nicht. Freund von mir hat mal so schön gesagt, wenn keiner mehr vom Fortschritt spricht, dann hat der Rückschritt schon begonnen. Und ein bisschen ist das so. Und momentan reden kaum noch jemand vom Fortschritt, sondern das Maximum ist so eine Resilienzhaltung nach dem Muster, wir verhindern, dass es so schlimm wird, wie gerade alle vermuten. Oder wir statten euch so aus, dass ihr durch die schwierige Zeit hindurchkommt. Und damit kriegen wir, glaube ich, keine plausible Bewegung pro Demokratie hin. Aber das sichtbar machen, dass wir alle handlungsmächtig sind und dass wir nicht da einen Zampano brauchen, der irgendwie Handlungsmacht für alle ausübt und gerade heute an dem Tag, an dem wir uns treffen, in der New York Times gesagt hat, auf die Frage, ob eigentlich rechtliche Vorgaben für ihn halten, ja, his own morality. Das sozusagen sei sein einziger Maßstab, seine eigene Moral. Und wie es um die bestellt ist, haben wir jetzt schon das ein oder andere Mal erleben dürfen. Und das kann es ja nicht sein. Also der Glaube in die Vernunft und die Verständigungsfähigkeit, die wir untereinander aufbringen können, der Glaube in die Kreativität, dass wir tatsächlich bessere Zukünfte denken können, bis hin zu dem Wissen darum, dass wenn wir das uns gemeinsam dafür entscheiden, uns auch machen, wir Dinge in Bewegung setzen können, die erleben wir ja. Und die erleben wir ja spannenderweise im Kleinen, Stichwort private Zufriedenheit, öffentliche Desillusion, erleben wir die ja aller Orten. Im Privaten fühlen wir uns ja offensichtlich handlungsmächtig und sagen, ich kann noch was mit meinem Leben machen. Insofern wird die Frage schon sein, wie baue ich das eigentlich im Öffentlichen? Und da spielt Kultur, da spielt Wissenschaft, da spielt Politik, glaube ich, eine ganz entscheidende Rolle dafür, die Räume zu öffnen. Und ich will wahrnehmen und ich glaube auch, ich nehme wahr, dass es mehr werden, die nicht mehr den Kopf schütteln, wenn ich sowas sage.
Vielleicht zwei Gedanken und das führt uns dann aber auch auf die Zielgeraden des Gesprächs. Bei der privaten Zufriedenheit, das wäre aber vielleicht was für ein künftiges Gespräch und da fände ich es auch spannend. Ich kann da auch mal vielleicht versuchen, zur Vorbereitung ein bisschen zu gucken, so was sind die aktuellen Studien. Meine Vermutung wäre, dass tatsächlich das so ein bisschen ein Effekt ist, der nachgelassen hat. Also dass es eben auch zunehmend Menschen gibt, wo so dieser im historischen Vergleich der Wert von wie ist die private Zufriedenheit bewertet, wahrscheinlich zumindest in Teilen doch auch zurückgegangen ist, spürbar, was auch mit sozialer Ungleichheit und so weiter zu tun haben dürfte, wäre aber wirklich auch eine empirische Frage also und macht den Effekt ja nicht zunichte.
Wir hatten eine Studie von Rheingold Salon im Mai 25, die in diesem Projekt Zuversicht, Houston News und andere veröffentlicht worden ist, da waren die Daten fast reziprok. Also da waren wir bei an die 80% Zustimmung zu der Aussage, wenn wir weiter so machen wie bisher, fahren wir das Land vor die Wand. Und ich glaube, sowas wie irgendwas zwischen 60% und 70% hinsichtlich der Frage, wie seht ihr eure eigenen Zukunftserwartungen, die sich positiv zu den eigenen Zukunftserwartungen geäußert haben. Also das war schon immer noch genau dieser Flip da. Noch kann sein, dass das letzte Dreivierteljahr da auch noch mal was erledigt hat. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber da fand ich es nochmal tatsächlich sehr markant in den Daten.
Ja. Und ich glaube auch, dass die Schere nach wie vor greift, sozusagen. Aber dass vielleicht die Frage ist, ist nicht dennoch auch sozusagen ein Trend da. Aber die Studie spricht dann ja offensichtlich auch dagegen. Der andere Punkt, den ich sagen, zum Schluss auch eigentlich aufgreifen möchte, ist so diese Frage der Wirksamkeit individuell und auch gesellschaftlich. weil mich das auch wieder so ein bisschen mir den Eindruck gibt, es gibt ein paar Dinge, die sind auf so einer abstrakten, theoretischen Perspektive eigentlich ganz lange schon beschrieben und auf einmal in Anführungszeichen gefühlt erleben wir sie richtig förmlich. Das war ja auch bei Corona so, auf einmal wussten wir alle, was Unsicherheit heißt und was bedeutet, dass Sachen von einem Tag auf den anderen anders sein können. Und was du mit dieser Wirksamkeit beschreibst, erinnert mich sehr an Niklas Luhmann, der ganz großartig daran auch ist, sehr abstrakte Begriffe zu finden, wie progressive Kontingenzerfahrung, was ja letztlich in der allgemeinen Sprache eigentlich nur heißt, die Dinge können auch anders sein. Und er selber hat, glaube ich, mal sinngemäß das Zitat gemacht, so, was heißt Kontingenzerfahrung in der Moderne? Fast alles könnte anders sein, aber fast nichts kann ich ändern. Und das hat er vor ein paar Jahrzehnten gesagt. Und ich glaube, es beschreibt ja sehr genau so ein Gefühl, das jetzt gerade vielleicht noch stärker ist, was du auch beschrieben hast. Und mich würde interessieren, gerne auch deine Resonanz zu dem Satz. Und dann aber auch die Frage mit Blick jetzt wieder auf 2026. Die These wäre ja, man kann eben doch was ändern. Und was wäre das, was du gerne persönlich ändern möchtest? Und was wäre das, wo du die Hoffnung hast und vielleicht auch den Appell formulierst, was wir auf jeden Fall in diesem Jahr ändern sollten?
Hui. Also ich arbeite mich mal durch den Luhmann dahin, vielleicht klappt mir das. Also tatsächlich, die Luhmannschen Denkfiguren sind ja böse gesprochen Teil des Problems. Also weil diese Prämisse, ich erinnere mich daran, ich führe das nochmal zurück in die Zeit, als ich selber Journalist werden wollte. In den 90er Jahren habe ich in Dortmund ja Journalistik studiert und das war ja die Zeit, in der quasi die gesamte Kommunikationswissenschaft und fast alle, die zu Journalistik geforscht haben, letztlich das Luhmannsche Paradigma der systemtheoretischen, der autopoietischen, also der sich selbst schaffenden Systeme, damals ja auch zur Grundlage sagen der Beschreibung von Journalismus als gesellschaftlichem System der sagen Selbstbeobachtung zweiter Ordnung einer Gesellschaft sagen gebaut haben. Das Problem war nur, gleichzeitig haben sie gelehrt in einem Studiengang, dass der Praxiswissen für eine spätere redaktionelle Praxis an der Universität vermitteln sollte, was dann zu merkwürdigen akrobatischen Übungen führte, weil man ja einerseits gesagt hat, so ist das System, das einzelne Handeln hat mit dem System gar nichts zu tun, weil die Logik des Systems unabhängig vom einzelnen individuellen Akteur ist. Gleichzeitig bildest du aber individuelle Akteure aus mit dem Ziel, dass sie eine Aufgabe zu erfüllen haben, die aber systemisch gar nicht beschrieben werden kann, weil das System sie erbringt, unabhängig davon, wer die Akteure sind. So, also mit diesen Klimmzügen haben wir uns ganz viel beschäftigt und ich glaube, dass sagen Luhmann hohen Wert hat als jemand, der mir sozusagen bei der Gesellschaftsbeobachtung sagen ein paar schöne Perspektiven mit an die Hand gibt, aus denen ich grobe Makrophänomene super verstehen kann. Wenn ich aber dann auf meine Handlungsebene runtergehe, sei es als Bürger, sei es als Professor, sei es als Politiker, sei es als Journalist, als Kunstschaffender, wie auch immer, leider Gottes den Link zwischen diesen beiden Perspektiven sozusagen nicht ausreichend reflektiert. Da fand ich, wenn ich ehrlich bin, was das angeht, sagen so eine eher pragmatische britische soziologische Perspektive, die von Anthony Giddens, der sozusagen über Strukturierung redet, nach dem Muster, wenn viele Leute permanent das Gleiche machen, entstehen irgendwann systemische Zusammenhänge, die dann aus Luhmannscher Sicht so wirken, als ob das nun mal so sei. Aber sie sind am Ende das Ergebnis fortgesetzter Handlungen von Akteuren, die immer das Gleiche tun, bis man irgendwann sagt, so ist es halt. Und dann muss man nicht mehr Gedanken sich darüber machen, ob es eigentlich richtig oder falsch ist. Und in dem Sinne entstehen dann auch systemische Strukturen, die Handeln ermöglichen und begrenzen. So, und die Situation heißt aber natürlich auch, dass ich durch Handeln diese Grenzen auch verändern kann und ihre Ermöglichungsfunktion vielleicht nutzen kann. Ich finde jetzt für das, wovor wir stehen, finde ich so eine Perspektive anschlussfähiger, weil die Frage ja ist eher, wie verändere ich viele individuelle Handlungsentscheidungen so, dass ich zu einer veränderten kollektiven Wahrnehmung auch von Handlungsmustern und am Ende auch von gesellschaftlichen Strukturen komme. Ich glaube, dass das die Aufgabe ist, vor der wir miteinander stehen. Und da hat sich in den letzten Jahrzehnten als sehr rational, sagen, scheinbar erwiesen zu sagen, und sagen, wir delegieren bestimmte Dinge, kümmern uns um bestimmte Sachen, nicht mehr folgen dieser funktionalen Differenzierung von Gesellschaft so weit, dass wir davon ausgehen, jeder macht seins, bis an die Grenze des Sinnverlustes, was wir ja auch gerade erleben. Wir erleben immer Menschen, die sagen, ich verstehe gar nicht mehr, worum es eigentlich im Ganzen geht. Ich überblicke das gar nicht mehr. Das ist so kompliziert geworden. Wie soll ich denn dann noch klarkommen? Dass wir, glaube ich, ein Stück weit einen vernünftigen Enddifferenzierungsprozess in bestimmten Bereichen brauchen. Das war das, was früher Öffentlichkeit geleistet hat. Öffentlichkeit durch Medien, Öffentlichkeit durch Wissenschaft, Öffentlichkeit durch Kultur. Diese Öffentlichkeiten entstehen im Digitalen nicht mehr in gleicher Art und Weise. Es bleibt eine Fragmentierung mit dem Ergebnis, dass die Desorientierung und das sozusagen Verlorensein in der Komplexität weiter zunimmt. Dafür müssen wir neue Möglichkeiten finden, wie man das wieder hinbekommt, dass man trotz der Komplexität unserer Gesellschaften das Gefühl hat, ich verstehe zumindest das Wesentliche. Und dann, in dem Moment, in dem ich das wieder verstehe und überblicke, habe ich ja überhaupt erstmal wieder sowas wie Agency, weil ich das Gefühl habe, okay, das finde ich nicht gut, da würde ich gern was ändern. Momentan weiß ich ja selbst das nicht. Oder habe das Gefühl, es nicht zu wissen. Stichwort vorhin, ich vertraue denen nicht. Wenn die das sagen, muss das ja nicht stimmen. Da steckt bestimmt noch was hinter. Das ist ja durchaus auch ein, dieses Misstrauen, was da öffentlich sich breit macht, ist ja ein Krisensignal, ein ganz erhebliches. Und daran zu arbeiten, wird, glaube ich, sagen, sehr entscheidend sein, wie wir das wieder hinbekommen, so ein Stück weit stärker das Gefühl zu entwickeln, ich weiß grob, worum es geht. Und das ist dann auch die Frage an den Politiker, was heißt das? Weil das halt, glaube ich, ist eine veränderte politische Rolle am Ende des Tages auch. Man wird nicht mehr so stark sagen können, wie man das in der Vergangenheit gemacht hat. Man kümmert sich alleinig um sein eigenes Politikfeld und trifft darin ausschließlich die vernünftigen, rationalen nächsten Entscheidungen nach der Logik des Politikfeldes. Das ist das, was das eigene Feld, die Blase, wie man dann heute sagen würde, von dir erreicht. Sondern ich glaube, wir stehen alle miteinander auch vor der Aufgabe, an jeder Ecke, an der es geht, grundsätzlicher zu werden und die Dinge, die wir machen, auf ein paar Kernideen zurückzuführen, um überhaupt mal wieder darauf hinzuweisen, wo sind eigentlich die unsere Gesellschaft, unser Miteinander, unsere Vorstellung davon, wie wir leben wollen, den strukturierenden Wertkerne. Die lassen wir nämlich alle weg. Darüber reden wir gar nicht mehr, weil wir denken, das ist doch klar. Müssen wir feststellen, es ist überhaupt nicht klar. Und es werden ganz andere, weil wir darüber nicht mehr sprechen, geraten sie aus dem Blick und es werden andere Wertkerne auf einmal dahingeschoben. Dann greift aber unsere Begründung ins Leere, weil die auf was anderes stößt und dann greifen da aber andere wiederum ab. Und insofern ist die Frage, was kann ich dafür tun, schon, dass ich mir vorgenommen habe, vielleicht noch stärker und auch auf die Gefahren, dass ich damit Leute nerve, sagen, diese Grundsätzlichkeit auch bei kleinen und vermeintlich ausschließlich pragmatischen Themen immer zu versuchen, auch mit anzuspielen, weil ich finde, die gehören viel enger in eine Beziehung zueinander gesetzt. Weil es ein Fehler wäre zu glauben, dass wir diese kleinen Entscheidungen, so wie wir sie momentan treffen, überhaupt noch in der Lage wären zu treffen, wenn wir uns irgendwann diese Errungenschaften einer offenen, freien Gesellschaft mit diesen klaren Vorstellungen davon, wie sie sein möchte, aus den Händen drehen lassen, weil wir sie einfach schlicht für gesetzt und gegeben halten. Und auch da hoffe ich, dass andere auch bereit sind, und das wäre der Appell, diese Grundsätzlichkeit mit zu übernehmen. Und zwar nicht nur im politischen Feld, das ist ja nicht nur was an uns geht, sondern wir brauchen aus meiner Sicht ein Projekt oder verschiedene Projekte aus den verschiedenen Ecken dieser Gesellschaft für Vorstellungen davon, wie dieses Neue, wie wir zusammenleben, wertschöpfen und wirtschaften, aussehen kann. Und das geht nicht aus einer Ableitung des Ist, sondern das setzt auch eine Vorstellung davon voraus, wie wir es denn wollen, also wie es sein soll. Und das heißt einmal grundsätzlich werden. Und insofern glaube ich schon, wir sind in so einer Crunch-Time, in dem es darum geht, jetzt mal, ich würde meine Töchter sagen, Deep Talk zu machen. Ne? Also grundsätzlich wirklich zu werden, um zu gucken, wo fängt es denn an? Und das ist dann wie so ein, der Moment, an dem du so ein Magneten früher im Physikunterricht unter dieses Blatt, auf das du die Eisenspäne gekippt hast, hältst. Ne? Also völlige Unübersichtlichkeit, aber wenn so ein Magnet da drunter steht, bildet sich ein Muster. Und auf einmal erkennst du Strukturen. Und momentan fehlen uns diese Magneten. Zumindest uns Demokratinnen und Demokraten. Sagen die Populisten haben einen Magneten. Der zeichnet nur ein Bild, das nichts mit der Gesellschaft zu tun hat, in der ich leben möchte. Wir haben so einen Magneten nicht. Und wir versuchen momentan, uns da durchzukämpfen, allein, dass wir sagen, ja, aber gerade die Vielfalt, die Heterogenität ist doch das schön offen, ne? Was auf eine Art auch stimmt, was aber zu performativ ist. Und wo ein Stück weit dann das Rückführen auf, was heißt denn eigentlich deine Freiheit? Was heißt unsere gemeinsame Gerechtigkeit? Was heißt eine Solidarität, in der wir zusammenleben? Wie sieht Frieden aus? Wie sieht Nachhaltigkeit aus? Ich glaube, solche Themen müssen wir nochmal neu beschreibbar machen. Und dass wir das können, ich will nochmal sagen, das haben wir nicht vergessen, vor 3-4 Jahren war diese Volkswirtschaft abhängig von russischem Gas. Keiner hat sich vorstellen können, dass wir ohne russisches Gas leben können. Wir haben hier gesessen und haben darüber gesprochen, dass wir einen Winter des Frierens vor uns haben werden. Ist nicht gekommen. Also wir können Dinge auch sehr kurz, sehr tiefgreifend verändern. Wir haben Staatsangehörigkeitsrecht auf einmal, wo das weg ist von diesem kaiserlichen, nur wenn du deutsches Blut in deinen Adern hast, bist du deutscher Staatsbürger, dieser Logik, die über Jahrzehnte hinweg, bis in die 90er Jahre hinein, vermeintlich gültig sagt, was Deutsche ist. Machen wir mittlerweile anders. Also wir können andere Entscheidungen treffen, die auch dieses Land verändern. Und jetzt müssen wir nur als Progressive daran glauben, dass das auch eine Verbesserung des Landes ist und nicht in dem Moment, in dem das jemand doof findet, zu überlegen, ob der nicht vielleicht auf jeden Fall doch recht haben könnte, wie wir ihm entgegenkommen können. Ich finde, da kann man durchaus auch mal selbstbewusst stehen zu ein paar Errungenschaften, die man in der Vergangenheit geschafft hat und die eher als Ansporn nehmen, weiterzumachen. Bis hin zu der kulturellen Landschaft, die wir haben, die ist weltweit einzigartig. Wir haben keine andere Nation der Welt, die so viel Geld aufwendet, um Kultur öffentlich zugänglich und möglich zu machen. Dass das immer nicht genug ist, ja, es könnte immer mehr sein und wir würden auch doppelt so viel sagen, Sinnvolles machen, wenn wir doppelt so viele Möglichkeiten hätten. Aber eigentlich haben wir auch da eine Kraft nach wie vor, die man feiern und nutzen kann und nicht sagen ausschließlich als, ups, das können wir uns nicht mehr leisten, das muss weniger werden, die machen das Falsches und was soll das überhaupt zu nehmen. Und insofern grundsätzlich werden, um die Perspektiven richtig zu kalibrieren, wäre schon nicht ganz unwesentlich für die Zeit, die vor uns liegt.
Deine Tochter sagt Deep Talk. Ich sag mal in der Computerspielsprache meiner Kinder, 2025 ist durchgespielt.
Das ist wahr.
2026 hat gerade begonnen. Ich fand, das war ein sehr, sehr spannender Auftakt und ich hoffe sehr, im Sommer sprechen wir weiter und werden gucken, wie diese großen Fragen sich entwickelt haben und welche Schemen von dem Neuen sich vielleicht bis dahin auch zeigen werden. Vielen Dank, Carsten.
Ich danke dir, Martin.
Das war die 110. Folge unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten der Veränderung. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de. Der Januar ist ja auch die Zeit der guten Vorsätze und nachdem wir 2025 nur wenige Folgen produzieren konnten, soll hier 2026 wieder mehr los sein, noch mehr los sein. Ich freue mich darauf und hoffe, dass Sie und Ihr dann auch weiter dabei seid. Für heute alles Gute für das, was das Jahr bringen mag. Passen Sie gut auf sich auf.